Yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben.
Blacky, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer an diesem schönen, für uns aufnehmende, an diesem schönen Freitagabend. Ich hatte einen ganz tollen Tag heute, ich habe gute Laune, ich habe viel geschafft darum geht's dann später noch. Dennis und Bono sind bei mir und ich freue mich. Hallo Jungs, schön, dass ihr da seid.
Hallo, wie geht's?
Cheers, Lads.
Bruno, du bist immer ein bisschen lauter als Dennis. Woran liegt das?
Das, also vielleicht, weil du mich nicht so anders eingepegelt hast oder...
Pegel dich und, mal ein bisschen runter, damit du nicht so penetrant bist.
Weil ich auch ein geringes Interesse daran habe, mich in Discord da irgendwie mit diesen ganzen Einstellungen zu befassen.
Ja, ich muss ehrlich sagen, du drängst dich auch gerne in den Vordergrund. Ne? Das ist schon auffällig bei dir. Ja? Ist schon so. Naja.
Takes one to no one, denke ich mal. Ne?
Ihr Lieben, wir haben diesmal ein bisschen mehr in dem allgemeinen Bereich. Und einige Sachen davon finde ich ganz spannend. Womit fangen wir an? Das ist schwierig, ne?
Von oben nach unten.
Okay, dann fangen wir an.
Hat sich bewährt, das Rezept wahrscheinlich.
Fangen wir an mit dem neuen Trading Card Game von wie heißen sie? Nein, Mann. Riftbound, das neue von Riot, danke.
Ach, das League of Legends.
Steht ja auch. Genau. Und der Hype ist richtig krass. Und ich habe mir das mal angeguckt, die Karten sehen auch sehr, sehr schön aus. Von denen gibt's ja schon, also nicht ein Trading Card Game, sondern nur eine Gaming-Variante eines Kartenspiels, was mega gefloppt ist. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe schon vergessen, wie es heißt. Ich weiß nur, dass ich gespielt habe und es total kacke fand.
Hearthstone.
Riot. Oder Riot. also auch, das spielt ja alles in dieser League of Legends Lore oder in dieser League of Legends Welt. Und von daher, auch wenn ich da nie Bock auf League of Legends hatte, habe ich dafür Arcane wirklich sehr genossen. Und lieb natürlich auch die Hauptfiguren daraus.
Das war diese Serie.
Genau, diese Netflix-Serie. Und Riftbound sieht sehr vielversprechend aus. Die Fanboys schreien schon rum, dass da möglichst schnell eine Online-Variante von kommen soll. Ich weiß nicht, ob sie es überhaupt planen, weil irgendwie, sie haben ja schon ein Card-Game. Keine Ahnung, aber also um die Karten gibt's einen riesen Hype. Also preislich sind die jetzt schon von jenseits von Gut und Böse. Das Geile ist irgendwie, ich habe mich mal so ein bisschen informiert, ein bisschen recherchiert, mir die Karten angeguckt und also was da für Preise aufgerufen werden. Kaufland verkauft die einzelnen Booster Packs, da sind 14 Karten drin pro Pack für 70 Euro aktuell.
Boah.
Für ein Kartenpack. Ja, und was überhaupt keinen Sinn macht, denn sie verkaufen zeitgleich irgendwie so ein Display irgendwie für 300 irgendwas. Und da sind, ich weiß gar nicht wie viel, 24, 36, also es macht keinen Sinn, die Einzel zu kaufen. Aber so groß ist der Hype aktuell. Was ich darüber denke, ist, dass es generell eine gute Idee ist, also ich bin natürlich nicht kein Wahrsager und ich will euch auch zu nichts drängen, die Community. Aber gerade bei sowas ist es so, dass also es hängt natürlich davon ab, ob der Hype weitergeht, wie erfolgreich das wird, ob sich das langfristig durchsetzt und so weiter. Aber sich so vom allerersten
Pack. Komplett rein, Leute, wirklich.
Sich vom allerersten Pack so ein Display zu kaufen, das einfach irgendwie in irgendeine Acrylkiste einzuschließen und das 10 Jahre aufzubewahren, ist, glaube ich, keine schlechte Idee, würde ich sagen. Es gibt auch Promokarten, wie übrigens bei Lorcana auch. Nur die sind unbezahlbar mittlerweile schon, gerade von der ersten Serie, First Chapter. Und eben weil die so eine Wertentwicklung haben, ich habe ein Community-Mitglied, der schreibt immer irgendwie die einzigen Karten, die wertsteigernd sind, sind Pokémon. Keine Ahnung, ob das so ist.
Magic the Gathering would disagree.
Ja, genau, das stimmt, da hast du total recht. Ja, ich finde die Idee gut von potenziell neuen Card-Games. die erste Edition irgendwie zu, keine Ahnung, da irgendwas mitzumachen. Bei Lorcana habe ich mir jetzt die gesamte First Chapter in Englisch gekauft. Hab mir ein Display gekauft, hab die ausgepackt, hab übrigens viele Doppelte, wenn ihr tauschen wollt, ganz gerne. Und hab jetzt, mir fehlen jetzt noch 3 Karten, dann habe ich alle Karten, also alle Common Karten der First Chapter zusammen, plus irgendwie 3 Seiten, wie heißen die, die so glitzern? Holo? Cool. Ja, ne? Foil. Foil-Karten, genau. Und hab noch 3 Seiten Foil-Karten, aber diese richtigen krassen, die so komplett glitzern, da hatte ich leider in dem ganzen Display nicht eine. Ist ein bisschen doof, weil die sind richtig viel Asche wert. Plus die ganzen Promokarten, die man gekriegt hat. Eine davon habe ich, Goofy von der Gamescom. Die hat man noch relativ preiswert gekriegt. Die anderen sind, keine Ahnung, musst du 200-300 € hinlegen. Das sind also wahnsinnig hohe Preise. Aber also generell halte ich das für eine gute Idee. Und Riftbound hat halt Riot hinter sich, hat halt League of Legends hinter sich. Warum nicht, also wenn ihr das Geld gerade locker habt, so ein Booster kostet so ein Display kostet zwischen 200 und 300. Krömer-Empfehlung, holt euch die erste Edition. Chrono heißt die, glaube ich. Aber das kann man relativ leicht recherchieren. Gibt's auch auf Card Market jetzt schon. Und ich glaube, damit kann man in 10 Jahren gutes Geld verdienen. Ja, oder investieren in eigene schöne Karten. Keine Ahnung, es gibt tolle Karten von Jinx. Es gibt natürlich Jinx wegen Arcane, der vielleicht bekannteste Held. Und da sind wirklich, also die sind optisch auch sehr schön, finde ich. Und da mal irgendwie so ein bisschen investieren in eine Karte. Ich glaube, gerade die erste Edition, das lohnt sich. Aber was weiß ich schon, ne? Von daher. Guckt mal rein. Also Riftbound, es sieht extrem gut aus. Ich habe jetzt die Regeln ehrlich gesagt noch gar nicht durchgelesen. Ich bin mehr so der Sammler, glaube ich, als der Spieler. Ja, obwohl, ja, Pokémon spiele ich ja mit meinem kleinen Sohn jetzt auch. Zumindest die Kinderedition. Und ja, bis er verliert, hat er keinen Bock mehr, das stimmt. Aber ja, also ich bin momentan voll im Card-Game drinne. Und ich finde alles irgendwie spannend. Ich würde am liebsten noch in dieses Star Wars Trading Card Game, nur das ist jetzt zu viel, weil ich sammle jetzt mit meinem Sohn zusammen Pokémon irgendwie, dann habe ich ein bisschen Lorcana, jetzt werde ich ein bisschen Riftbound gehen und das reicht dann auch. Aber also wie gesagt, gerade als League of Legends Fans, wenn ihr ein bisschen Euro über habt, jetzt am Anfang irgendwie zu investieren, ich denke, Riot wird da ordentlich nachlegen, ähnlich wie Lorcana. Lorcana gibt's gefühlt alle 2 Wochen neues Set. Von daher ist das, ich will es einfach nur gesagt haben. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Gut. Dann, ihr Lieben, habe ich heute ganz viel geschafft, was mein neues geheimes Projekt angeht. Bitte?
Ist das geheim? Also, wir reden ja regelmäßig darüber und du machst auch irgendwelche Posts darüber. Das ist ja nicht geheim, oder? Also,
das ist ja, ich weiß nicht, worum. Klar, also die meisten wissen nicht, worum es geht. Es sei denn, du bist Patron. Weil auf Patreon gibt's eine exklusive Coverage mit allem drum und dran. Bitte?
Also, dass du ein Hörspiel machst, oder was jetzt? Das wissen doch die Leute.
Nö. Ja, aber nicht was für eins.
Nee, das weiß überhaupt nicht. Also, ich habe überhaupt nichts verraten darüber. Ich hab nur gesagt, dass es ein neues Projekt ist.
Achso.
Also, ich glaube, ihr redet gerade aneinander vorbei.
Ja, das glaube ich auch.
Steve meint, keiner weiß, worum es in dem Hörspiel geht. Und Bonuspunkt ist nur,
nein,
aber die Leute wissen, dass
nein,
du ein Hörspiel machst.
Nein, keiner. Also, eigentlich weiß keiner, dass ich ein Hörspiel mache.
Bis jetzt. Hast du einen Blogpost gemacht mit Ich suche
nein,
Sprecher?
Nein, nein.
Hast du einen Blogpost nicht gemacht, du suchst
Sprecher? Ich habe einen Blogpost gemacht, aber ich habe nicht gesagt, dass es ein Hörspiel ist. Noch nie.
Was soll es sonst sein?
Es könnte theoretisch auch eine Videoreihe sein. Könnte ein Vlog sein, für den ich Sprecher suche. Es können 1000 Sachen sein. Theoretisch. Also, danke, dass ihr es gespoilert habt jetzt. Super. Aber was soll's. Es ist halt so. Also, ich suche auf jeden Fall Sprecher dafür. Die Hauptrollen habe ich jetzt alle besetzen können, zum Glück. Aber ich habe in den ersten beiden Teilen sehr viele Nebencharaktere zu besetzen. Und dafür brauche ich nette Sprecher. Und falls du da draußen jetzt gerade denkst, ja, aber ja, weiß nicht, ob meine Stimme dafür reicht, probier's doch mal aus. Du hast bestimmt ein gutes Mikro. Nimm ein paar Takes auf und schick mir die. Und ich kann die gut gebrauchen. Falls ihr ein größeres Interesse daran habt, worum es geht, auf meiner Patreon-Seite gibt's eine sehr ausführliche Coverage mit vielen Gedanken, Ideen und dem Stand und so weiter. Und momentan ist es so, dass ich plane, die erste Folge an Heiligabend zu releasen, am 24. Dezember. Und die zweite Folge soll zu unserem großen WoW-Event, dem Papa Platte Metashi Hardcore WoW-Event kommen am 27. Also die ersten beiden Folgen, 24. und 27. Ja, wird sich lohnen. Ist ein wunderschönes Projekt und ich glaube, ihr werdet sehr viel Freude daran haben. Das sage ich zwar immer, aber diesmal ganz besonders. Weil es ist was ganz anderes. So, jetzt habe ich schon so viel gespoilert.
Und ist sehr wichtig, sagst du.
Das ist schon wichtig, ja. Also gerade schrieb jemand in den Comments irgendwie, dass er mit
charismatisch, wenn du irgendwie charismatisch in deiner Stimme ein bisschen was hast, dann ist das vielleicht auch was, das bestimmte technische Defizite auffangen kann. Oder so, ja, nee. Wenn du nicht, also wenn dein Mikrofon nicht wirklich Top-Notch-Qualität ist, dann lass es.
Also mich hat gerade jemand in den Comments hat gefragt, ob er das mit seinem Headset aufnehmen könnte. In der Regel reicht die Qualität eines Headsets dafür nicht aus. Ich bin da nicht so pingelig. Das Problem ist nur, ich habe ja Profisprecher dabei. Und da fällt dann halt ein schlechtes Mikro extrem auf. Das ist das Problem.
Sind es immer freiwillige Profisprecher eigentlich? Also, oder bezahlst du die?
Wovon denn?
Weiß ich nicht. Privat.
So ein Hörspiel bringt ja kein Geld ein, ne?
Von deinen Steve Krümer-Millionen halt. Die Elementia-Millionen, die du noch irgendwo unten im Keller hast.
Richtig, ne? Und das Nazi-Gold habe ich auch noch.
Ja, sonst was ist direkt also zu den Nürnberger Prozessen.
Also ich starte gerne immer mit irgendwie komplett ehrenamtlich gesucht und wenn, bei Elementia hatten wir auch nicht damit gerechnet, dass da irgendwie irgendwann Geld rauskommt, dann wird das halt einfach gerecht geteilt. Aber das ist ja nicht absehbar, ne? Also bei meiner Reichweite. Mal gucken, vielleicht kriege ich durch das WoW-Event ein paar mehr Zuhörer für das Projekt. Schauen wir mal. Ich habe momentan unglaublich viel Spaß daran. Ich habe ganz viele Endorphine, die beim Produzieren, beim Schreiben, beim Muddeln ausgeschüttet werden. Ich habe wieder Glücksgefühle irgendwie und das ist in meiner Situation sehr, sehr viel wert. Und von daher genieße ich das aktuell gerade daran zu arbeiten.
Von deinem Kreativprozess oder von deiner Dating-Experience?
Von meinem Kreativprozess, weil ich will nicht spoilern, will nicht so viel drüber erzählen. Es ist halt eine richtig schöne Geschichte dieses Mal. Und es macht mir viel Freude, daran zu arbeiten. Das steht alles auf meiner Patreon-Seite intensiv, ne? Keine Ahnung, die Musik zu produzieren, beziehungsweise rauszusuchen. Da gibt's viele Sachen, an denen man feiern kann. Mhm. Und ich will nicht zu viel verraten, weil es sonst so ein bisschen die Magie verliert. Ich glaube, dass viele am 24. irgendwie aus den Puschen fallen, wie professionell das alles ist. Und wie gesagt, ich schwöre auf die Geschichte. Das könnte ein ganz schönes Ding werden. Mhm. Und ich gebe meinen Optimismus auch nicht auf. Nur weil irgendwie mein letztes Hörspiel völlig gefloppt ist.
Was war denn das letzte?
Ach, dieses, was mein Humor ist, halt, dieses cholerische, sich gegenseitig beleidigen, die drei Typen.
Wie hieß denn das Ding nochmal?
Rage.
Nerd Rage
FM, genau. Ja. Ja, ich fand's lustig, aber ich war, glaube ich, der Einzige auf der Welt, der das lustig fand.
Nö, also ich glaube, hier Maris fandst du auch ganz gut, also so intern.
Ja, Blackie hat's auch gefeiert, aber ja, die wissen halt alle sehr einfach gestrickt, wahrscheinlich deshalb. Wie dem auch sei, es, wie gesagt, nochmal, das war ein Griff ins Klo, muss man einfach so sagen, da habe ich verkackt und deshalb ist dieses Mal was völlig anderes. Und was richtig Schönes. So, jetzt können wir, weiß ich auch nicht, warum das da reingeschrieben wurde, 80 Jahre Nürnberger Prozesse. Jetzt wird's wieder politisch.
Ist das was Politisches?
Ja, klar.
Also Nürnberger Prozesse allgemein? Ist dein Argument dann, okay, die Siegermacht bestimmt dann quasi? Oder was ist der Punkt?
Es sind halt politische Prozesse gewesen. Ist halt so.
Also es sind auch schon juristische Prozesse, ne? Also
es ja, geht aber, schon, das ist ja, aber es ist schon politisch.
Also wird heutzutage wahrscheinlich wieder mehr politisch auch aufgeladen, als es mal vorher war. Weil ja bestimmte Dinge auch, glaube ich, wieder ein bisschen moderner werden. Ein bisschen salonfähiger, bedauerlicherweise. Also ich sage bedauerlicherweise, und von euch wahrscheinlich nicht. Die seien an der Stelle ganz lieb gegrüßt. ich hoffe, euch blüht dasselbe. Der Punkt ist, wow. 80 Jahre... Ja, kann ich drauf... Hallo? Wo ist das denn, was verfänglich ist jetzt hier? Kann man doch so mal sagen, oder nicht? So in Ordnung. Ja, also 80 Jahre Nürnberger Prozesse haben sich eben jetzt gerade gejährt und da gab es plausiblerweise in unterschiedlichen, auch gerade politischen Talkshows, eben interessante Talkrunden dazu, wo es eben wirklich auch darum ging, unterschiedliche Leute da zu Wort kommen zu lassen, seien es eben Völkerrechtler gewesen, seien es gerade bei Markus Lanz gab es da eine ganz interessante Runde von einem Sohn von jemandem, der eben dafür verknackt wurde, also von einem hochrangigen damals SS-Offizier.
Oh, der muss ja alt sein, der Typ dann.
Er ist sehr alt, ja. Und der hat auch relativ viele Bücher geschrieben. Und der ist vor allen Dingen eben mit dem Statement aufgefallen, so er sei grundsätzlich gegen die Todesstrafe, aber seinem Vater hätte er sie rundherum gegönnt.
Boah.
Was für auch ein Statement ist, definitiv. Ja, ja. Und da dachte ich so, ey, das ist ja ein grundsätzlich interessantes Thema, weil Nürnberger Prozesse wurden schon damals, also für alle Leute, die es nicht so hundertprozentig wissen, das ist der Nachklapp gewesen eigentlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, so ein halbes Jahr nach Kriegsende wurden hochrangigste, unterschiedlichste Nazi-Offiziere auch in einem sehr, sehr öffentlichen, auch sehr gewollt öffentlichen Rechtsprozess einfach angeklagt und schlussendlich auch, ne, also ihren Problemen eigentlich zugeführt. Im Sinne von gegebenenfalls halt tatsächlich mit der Todesstrafe dann bedacht.
Mhm.
Und das alles aber auch in einer Deutlichkeit und Klarheit, die auch gerade hier in Deutschland damals unterschiedlich angenommen wurde. Oder unterschiedlich kann man jetzt auch fast nicht sagen, sondern sogar bis tief in die 50er Jahre hinweg wurde hier auch von einem reinen politischen Schauprozess gesprochen. So, das hat sich erst irgendwo so in den 90er Jahren ein bisschen aufgeklärt, wo es dann im Umkehrschluss darum ging, halt die unterschiedlichen Verbrechen der DDR auch aufzuzeigen. Ja, wo es dann eben im Nachklapp eigentlich von der Wiedervereinigung dann darum ging, damals die SED-Granden halt, ne, vor eine Jury zu führen und gegebenenfalls halt für ihre ganzen Probleme halt zur Rechenschaft zu ziehen.
Und
bis dahin war hier in diesem Land halt wirklich sehr viel davon gesprochen, dass so, ja, Geschichte wird halt von den Gewinnern geschrieben und, ne, das, so ein unterschiedliches Verständnis von tatsächlich Legalität und was halt richtig ist. Und das Besondere ist eben, dass heutzutage relativ viele Rechtsprechungen auch in unterschiedlichen, also auch so im Fall von Jugoslawien und so weiter, sich heutzutage noch sehr stark auch auf diese Nürnberger Prozesse berufen, weil die damals in dieser Art und Weise auch ein Präzedenzfall waren, der juristisch auch gezeigt hat, dass, wenn es um alleinige Schuld geht, um es sehr salopp zu sagen, oder um so subjektives Schuld, ne, also Schuldgefälle, wer macht sich als alleiniger Mensch eben schuldig irgendwie dann an diesem Problem, dass sich das eben auch daran bemessen kann, häufig mal oder in bestimmten Situationen das Gesetz auch brechen zu müssen. Weil etwas, was auch von Verbrecherstaaten als legal erachtet wird, ist nicht notwendigerweise das, was, also wo es eben juristisch dann darum ging, okay, es gibt eine Ebene über grundsätzlich eventuell noch Staatsgesetzen, unabhängig wie die eben gegebenenfalls sein können. Und danach kann auch eine Rechtsprechung stattfinden oder muss gegebenenfalls auch stattfinden. Und das sind eben heutzutage sowas Institutionen wie die Völkerrechte, ja. Was es dann aus unterschiedlichen Gründen dann eben, ja, jetzt gegeben hat und auf das sich dann auch in unterschiedlichem Rahmen weiterhin berufen wird, wenn eben derartige Probleme weiterhin auftreffen. Und das hat mich dazu inspiriert. Ich werde jetzt am Wochenende, habe ich jetzt hier privat mal gesagt, aber ist auch nicht weiter wichtig. Ich werde jetzt nach München reisen morgen. Ich bin da am Wochenende als Moderator auf der Bühne bei der ISPO. Wenn jemand irgendwie bei der internationalen Sport- und Messe eben dabei sein sollte, in der Messe München, kommt gerne mal vorbei und sagt Hallo. Solltet ihr das überhaupt hier früh genug hören? Am Sonntag ist die ganze Veranstaltung, also, ne, keine Ahnung. Und ansonsten auf der Rückreise, die ich dann am Montag antreten werde, werde ich mit ziemlicher Sicherheit in Nürnberg auch Pause machen. Mal für so 2-3 Stunden, weil warum nicht? Wenn ich eh den halben Tag unterwegs bin, kann ich das ja machen. Und werde mir dort das Museum eben dazu selber mal zu Gemüte führen. Habe ich bisher nicht gemacht, aber dachte so, ey, ist ein guter Anlass, um das jetzt mal nachzuholen auch. Weil es ja auch ein sehr wichtiger Teil, glaube ich, ist der deutschen Geschichte allgemein. Und da dachte ich so, ich frage einfach mal bei euch so nach, wie ist das Thema irgendwie so besetzt? Wart ihr da mit euren Familien vielleicht auch irgendwie, ne, jetzt ohne das zu klar zu sagen, wart ihr da in irgendeinem Rahmen irgendwie noch involviert? Habt ihr da Gespräche mal zugeführt? Ist das, wie ist das bei euch einfach verankert, so Nürnberger Prozess allgemein?
Innerhalb der Familie jetzt speziell?
Gerne auch. Wie auch immer du die Frage beantworten willst. Einfach ganz offen gestellt, so.
Also innerhalb der Familie war das nie ein Thema. Zu keinem Zeitpunkt jemals.
Okay.
Und auch ich habe es ja schon mal gesagt, bis ich relativ alt war, auch nicht wirklich in der Schule. Also ich habe ja wirklich sehr, sehr spät mit 11 oder 12 Jahren erst gewusst, was Zweite Weltkrieg und Co. sind, ne? Ich habe das vorher noch nie was von gehört. Also meine Eltern sind halt vielleicht nicht die Bildungsnächsten. Und denen war das irgendwie halt egal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die realisiert haben, wie groß das war und bla 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 bla. Und dann würde ich behaupten, mein Klassenlehrer von der 7. bis zur 10., der war sehr, sehr interessiert, uns über Nationalsozialismus und Co. und besonders politisch zu formen, sage ich mal. Und das hat er auch sehr erfolgreich gemacht, würde ich behaupten. Und dann waren wir zum Beispiel auch in Dachau. Da war ich einmal und hier bei uns in Nordhausen, also ist ja nicht so weit weg von Göttingen aus, in, was ist das, KZ
Mittelbau-Duck,
Dora.
genau.
Dora, genau. Und da bin ich dann mal mit 19 über den Zivildienst aber die in Todesmarschen ein bisschen mitgelaufen.
Ja.
Aber ansonsten, also es ist jetzt auch nichts, was mich privat besonders noch großartig interessiert. Also ich da, ich würde nie behaupten, dass ich das vergessen werde oder so. Aber es ist halt nicht meine Top-Priority, mich die ganze Zeit damit auseinanderzusetzen.
Okay, interessanter Punkt auch. Weil, wenn ich da ganz kurz einlenken darf, noch wieder zu dem Gespräch, was eben bei Markus Lanz dazu geführt worden ist, der, ne, Überlebende oder der Sohn eben des dann damaligen Nazis, der eben relativ viele Bücher darüber geschrieben hat, hat regelmäßig, auch wenn er auf Reisen dabei ist, immer noch so ein Bild von seinem damals dann Vater eben in seiner Brieftasche mit, führt das immer mit sich. Zusammen mit, ne, allen möglichen anderen unterschiedlichen Bildern halt jetzt von seiner Frau und von seinen Kindern, ne, also was er da jetzt noch als tatsächlich weitere Familie hat. Aber das Interessante ist, dass das Bild seines Vaters ist das, wie er da liegt, nachdem er gehängt wurde. Also, ne, wo einfach nur der tote Körper noch da liegt. Und darauf wurde er dann eben auch bei Markus Lanz einfach mal angesprochen. Und er hat dazu was ganz Interessantes gesagt. Und zwar führt er dieses Bild immer mit sich, weil er glaubt, dass sein Vater da grinst. Das ist ja, ne, auf diesem Bild, was er da hat. Also der tote Körper, dass er da grinst, weil seine Ideologie langfristig wohl wieder gewinnt.
Okay.
Das ist so das, was er gesagt hat, wo ich gedacht habe, ey, das ist ein hartes Statement auch.
Wie alt war denn der Sohn, als der Vater gestorben ist? Und dann
Sechs,
wird
sechs,
sechs.
sieben.
Und war der Vater zu ihm so ein Tyrann, dass er den halt quasi so schlecht in Erinnerung hat? Weil, ich meine, im Nachhinein realisierst du ja, wenn du älter wirst, was deine Eltern für Menschen sind abseits der Familie.
Safe.
Aber das prägendste Erlebnis ist ja, wie haben dich deine Eltern erzogen,
Was Eltern, ne?
großgezogen, lieb gehabt und so weiter? War der auch privat dann so ein Bastard?
Also der war wohl relativ schwierig und das, oder das, ne, er war halt relativ klein und die relativ klarste Erinnerung hat er noch, dass er einmal noch zu seinem Vater hingefahren ist, also wo dann auch klar war, dass das letzte Mal, dass wir den Vater sehen, bevor er gehängt wird. So, da war er halt dann 6 oder was? Und da hätte der Vater weiterhin einfach komplette Lügengeschichten erzählt. Also so im Sinne von, ja, wir sehen uns alle zu Weihnachten wieder und dann machen wir hier groß Party und ich erzähle dir die ganzen coolen Geschichten von früher und so. So, der hat gesagt, sein Vater ist auch bis zum letzten Atemzug in keiner Art und Weise irgendwie einsichtig gewesen. Was dann auch seine Motivation war, in seinem späteren Leben sehr, sehr viele Bücher über dieses ganze Thema überhaupt zu schreiben und zu verfassen. Also das ist
Okay.
dann wohl schon eine relativ schwierige und in der Form traumatische Beziehung gewesen mit Sicherheit, die dann nachgeheilt ist. Für mich ansonsten privat, um da anzuschließen, weil Dora kenne ich auch, wir sind ja nicht so weit voneinander entfernt aufgewachsen.
Naja.
Eine der wesentlichsten Erinnerungen, die ich habe, ist tatsächlich ans Konzentrationslager in Auschwitz. Da bin ich damals auch mit der Schule hingefahren, aber nicht in so einem klaren Schulausflug, sondern das war ein Ausflug, den hatte ein sehr interessierter Geschichtslehrer einfach angeboten in irgendwelchen Ferien. Ich meine, es waren erste Woche Sommerferien oder so, wo er dann freiwillig Schüler zugesucht hat, die dann eben mit ihm so ein paar Tage oder ne, halt in so einem trotzdem immer noch etwas lockereren Schulkontext da nach Polen gefahren sind und dann darüber hinaus auch Krakau besichtigt haben und so ein Zeug, aber wo Auschwitz eben das Wesentliche war. Und ne, in diesem Konzentrationslager da auch so 2 Tage verbracht zu haben oder relativ nah dann auch dran und dann komplett da durchgelaufen zu sein, ist wahrscheinlich die prägendste Erfahrung meines Lebens. Das kann ich, also jedes Mal, wenn ich die Augen zumache, sehe ich noch die ganzen die ganzen Koffer von den Leuten, die da nach wie vor aufgebahrt sind. Ne? Weil die irgendwo, also das wird ja alles sehr, sehr schön auch da dargestellt und ist auf eine Art und Weise prägend und bedrückend wie nichts anderes, glaube ich. Also das kann ich empfehlen, weil das den Charakter, glaube ich, hoffentlich so sehr prägt, dass man in dieser Bundesrepublik nie vergisst, worum es eigentlich geht. Aber das als mein persönlicher Einschub. Stevie, hast du noch was zu sagen zu Nürnberger Prozessen und dem ganzen Zeug?
Ja, ich bin ja so alt, ich war ja dabei damals.
Wurdest du auch angeklagt?
Nee, ich wurde nicht angeklagt. Natürlich nicht. Nee, ich habe mir das nur angeguckt damals und ja. Was soll man groß dazu sagen? Also man kann natürlich darüber streiten, Todesstrafe, yada yada. Aber, keine Ahnung, die Leute, die da angeklagt waren, irgendwie, die wussten, was da irgendwie mit den Juden gemacht wurde, ne? Die hatten das entsprechende Wissen und haben das mitgetragen. Von daher sind das nicht nur Kriegsverbrecher, sondern Massenmörder eigentlich. Von daher finde ich nicht, dass das in irgendeiner Weise übertrieben war, dieser Prozess. Also, völlig angemessen, dass die nach dem Krieg, ich würde mir das heute bei dem einen oder anderen Kriegsverbrecher auch wünschen, dass das so klar, so also in der Form gemacht werden würde irgendwie. Und ja.
Und dass das in Deutschland zunächst nicht so super angenommen ist oder wurde, weißt du auch? Oder ist
das ja, das war, natürlich weiß ich das auch, aber das ist ja kein Wunder. Das halbe Land war ja noch irgendwie, war ja noch von Nazis besetzt, die angeblich alle nichts mehr wussten. Und das sind schöne Filme, die das so darstellen irgendwie. Das, ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war, aber ich kann mich daran erinnern irgendwie, dass irgendein Jude, der in einem Konzentrationslager war, dann rauskam irgendwie und dann denselben Typen, der vorher irgendwie ihn gequält hat in einem KZ, dann plötzlich irgendwie wieder der Bäcker irgendwie der Stadt war, wo er wohnte, so, weißt du? Also du hast ja nicht nur, weil der Krieg beendet war und die Nazis geschlagen waren, alle Nazis aus Deutschland rausgekriegt. Und dass die den Prozess nicht geil fanden, ist doch klar. Ne?
Also von daher. Ja, aber auch noch eine gewisse Zeit lang danach, so dass da fand halt nicht so diese Form von klarer Aufklärung durch die Bevölkerung hin, das hat wirklich Jahrzehnte gedauert und das fand ich einigermaßen interessant und spannend auch in dieser Aufbereitung, weil mir das also zumindest damals in der Schule auch gar nicht so klar war, weil ich gedacht habe, ja, also wenn die Leute mal sehen, relativ klar, was da eigentlich angerichtet wurde, da muss doch, also dann ist doch jedem scheiß Kind ist doch klar, was hier abgeht, so, weißt du? Auch wenn die sich darauf berufen, ja, mein Vorgesetzter hat gesagt dies, mein Vorgesetzter hat gesagt das, ne, und die damaligen Gesetze im Deutschen Reich waren halt die und jene. Also, ne? Aber das ist, ja, in vielerlei Hinsicht, glaube ich, ein sehr faszinierender und sehr, sehr wichtiger Prozess. Und deswegen, ey, hat ja vielleicht den einen oder anderen von euch auch bewegt oder, ne, bewegt es vielleicht auch noch immer, was weiß ich. Dachte ich so, spreche ich mal an, weil 80 Jahre, kann man mal machen.
Ja, zu 100%.
Ich finde das aber, also sonst am Montag in Nürnberg mit dabei, also Nachmittag, sagt er Bescheid.
Vielleicht ist nicht auch ein Film mit Russell Crowe rausgekommen über die Nürnberger Prozesse?
Kann sein. Habe ich mich jetzt nicht näher informiert.
Ich meine schon.
Was mich mal, also für uns Aufgeklärte, die das Ganze irgendwie, wo das geschichtlich bis ins kleinste Detail aufgeklärt ist, ist natürlich leicht zurückwirkend zu urteilen. Aber weißt du, ich würde gerne mal, ja, wie soll ich sagen, wieder Zeitmaschine, ja, mir das angucken, weil ich glaube ganz ehrlich, dass du als Deutscher zu der Zeit, sagen wir mal irgendwie ab 1933 oder später, dann halt, wie soll ich sagen, wusstest du nichts davon, irgendwie was mit den, also also wie gesagt, ne, du wahrscheinlich, ich weiß nicht, also die normale Bevölkerung wusste die das, wenn du nicht gerade in der Nähe des Konzentrationslagers gelebt hast, was auch immer. Gehen wir mal davon aus, dass sie jetzt in diesem Moment nichts davon wussten.
Also, ja, Leute verschwunden. Also dass das auf einen gewissen Prozentsatz zutrifft, ne? Klar. Ja. Aber zu sagen, dass der Großteil der Leute nichts
wusste. Nö, das habe ich ja nicht gesagt.
Nur, dass ich das kurz präzisiere.
Ich glaube, dass die Öffentlichkeit oder ein großer Teil der Öffentlichkeit davon nichts wusste, kann ich mir zumindest vorstellen. Wie dem auch sei, aber stell dir mal vor, du bist in dieser, keine Ahnung, was weiß ich, du bist da irgendwie ein dödeliger Offizier oder im deutschen Heer, was auch immer, und dir gibt irgendein Vorgesetzter den Befehl, jemanden zu erschießen irgendwie. Und das ist, was weiß ich, das ist ein jüdischstämmiger Deutscher oder so. Hattest du ja nicht die Option zu sagen, nein, das mache ich nicht, oder? Da warst du ja ein Verräter und wurdest selber erschossen. Ja. Weißt du? Von daher stelle ich mir das auch wie eine gewisse
Zwickmühle vor. Dann, natürlich ist das eine Zwickmühle, aber du hast ja diese Option trotzdem.
Ja, aber dann stirbst du selber. Warum? Also ja. Ich möchte doch nicht sterben. Also von daher mache ich doch, was mir gesagt wird. Ja. Okay. Also du hättest dann ganz mutig gesagt, nee, mache ich nicht, hätte sie erschießen lassen, oder was?
Ich wäre im Nationalsozialismus entweder sofort untergetaucht oder definitiv an der Wand gestorben, ja.
Ja, okay. Ja. Ja. War das denn so absehbar? Also war das denn so früh absehbar? Also man sind ja viele geflohen. Es gibt ja immer wieder Filme von Leuten, die dann
Aber, und das gehört ja zur ganzen Wahrheit auch dazu, es wurden jetzt nicht einfach nur kleine Soldaten da angeklagt. Ne? Also gerade bei den Nürnberger
Prozessen. Nee, das meine ich nicht. Das meine ich nicht, klar.
Leute,
das waren alles Leute, die es verdient hatten, so angeklagt zu werden. Hohe Tiere.
Es gab noch sehr viel mehr. Das ist auch bis zu einem gewissen Grad die interessante Begründung damals bei den Nürnberger Prozessen war, also warum hat man das auf 24 begrenzt? Das ist ja so ein bisschen, das wirkt ja fast willkürlich, weil es könnten ja auch 20 sein oder es könnten auch 500 sein wahrscheinlich. Die hätte man garantiert auch noch irgendwie zusammenfangen können. Die klare Begründung war einfach, ja, die Bänke waren nicht groß genug.
Ja, dann.
Ja, also, ja, echt? Ja, das ist die offizielle Begründung dafür, dass es dann 24 erstmal waren. Ja,
Bänke waren nicht. Hätte man nicht einfach einen zweiten Prozess machen können für nochmal 24? Weil, ich meine, da gab es bestimmt genug, oder?
Es gab genügend Leute, die auch später noch verklagt werden, aber ne, für diesen ersten Durchlauf oder so weiter waren es dann halt erstmal 24. Das Interessante daran ist ja auch wieder logistisch, dass ein halbes Jahr nach Kriegsende gemacht worden, in einem ja auch komplett zerstörten Deutschland. Das heißt, sie mussten auch für die ganze Presse und so weiter, mussten sie dann speziell Gebäude dafür errichten. Es war auch eine sehr große Schwierigkeit, überhaupt an vernünftiges Papier und so ranzukommen, weil das war eine extrem hochwertige Ware einfach damals direkt nach Kriegsende. Und das Papier, auf dem das Ganze festgeschrieben wurde, war dann auch minderwertigster Qualität. Also es gab da sehr viele unterschiedliche logistische interessante Sachen, die da dran zu bemerken sind. Aber das, ne, darüber klärt unter anderem auch dieses Museum in Nürnberg auf. Also jeder, der sonst auch in der Region Franken ist, meine Empfehlung, sich das anzugucken, ohne das jetzt bereits selber gemacht zu haben. Außer wir treffen uns eben gegebenenfalls Montagnachmittag da, Leute, ne? In dem Sinne. Das wollte ich kurz gesagt haben.
Krass. Ich muss das
also,
alles
nicht. Ich habe so viele Fragen, wenn ich darüber nachdenke. Ne? Wenn du geflüchtet bist, also jetzt ist eine ganz blöde logistische Frage, aber gab es in dieser Zeit schon die Möglichkeit, Geld umzutauschen? Oder standest du, wenn du geflüchtet bist, finanziell vor dem Nichts? Kannst du auch nicht beantworten, oder?
Also es wird mit Sicherheit auch irgendwelche Geldtauscher gegeben haben, aber das wird nicht so ein regulärer Prozess gewesen sein wie heutzutage. Da gehst du nicht einfach irgendwie zu so einem Shop, sondern da ging es natürlich dann darum, auch die Wertsachen mitzunehmen, weil solche Stories kennst du ja von allen unterschiedlichen Leuten, die irgendwo geflüchtet sind, dass es dann wirklich um Materielles ging in erster Instanz. Aber dann musstest du mehr oder minder von Null anfangen, klar. Wie relativ viele andere Leute ja um dich herum auch. Also du warst ja selten auch als Einziger, bist ja irgendwie dann komplett einfach ohne irgendwas irgendwo aufgetaucht, sondern es waren ja dann häufig schon irgendwelche Schwünge, wo die Leute dann gegebenenfalls wussten, alles klar, ne, da kommen eben Flüchtlinge auf uns zu. Und die Leute waren hoffentlich nicht immer einfach so eingestellt wie Deutschland in den letzten Jahren.
Gut, dann es ist ein schweres Thema, also schwer im Sinne von traurig und schwer einfach.
Aber wichtig.
Aber wichtig, total. Und jetzt kommen wir wieder zu was ein bisschen leichteren. Und zwar Kanye West. Und ich gehe davon aus, dass das mit der Dennis eingetragen hat.
Nee.
Ach, echt nicht?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay. Wie kommst du darauf, Bono? Also ich meine, dass der komplett geisteskrank ist, das weiß ja jeder, oder?
Ich würde mal schätzen, dass das mittlerweile so ziemlich jeder weiß.
Ja.
Er hat das ja auch eine gewisse Zeit lang, oder was heißt, ja.
Zumindest der ist bipolar, ne?
Der ist unter anderem bipolar, der ist schwer depressiv und der ist wirklich einfach, der ist tatsächlich klinisch, der ist geisteskrank. So. Mhm. Er hat jetzt, glaube ich, nie was richtig Schlimmes gemacht. Er hat mehr einfach wirklich jeden Schwachsinn erzählt, also auch wirklich jeden absolut gefährlichen und widerlichen Schwachsinn erzählt, den man irgendwie erzählen kann. Aber wirklich auch alles davon, so roundabout. Interessanterweise, wie so eine Schrotflinte. Aber das Interessante ist, dass so ziemlich jeder, mit dem man ansonsten darüber spricht, gerade so aus der Musikszene, relativ sicher ist, dass er musikalisch ein absolutes Genie ist, auch auf der anderen Seite.
Ja, definitiv. Ja.
Und ich bin deswegen auch gerade heute so ein bisschen drauf gekommen und habe diesen Punkt da so eingetragen, der ja ist, wie, kannst du mal ganz vorlesen, sorry?
Kanye West ist komplett geisteskrank, aber ein musikalisches Genie, gibt's noch gute Musik heutzutage?
Siehst du, ne? Das ist nämlich die nächste Frage. Und zwar bin ich eben dann auf Kanye West und so in diesem, also ich bin da nicht drauf gestoßen, weil ich wusste schon immer, dass Kanye West ein geisteskranker Typ ist. Aber habe ich heute einfach mal was gesucht, was ich mir gerne wieder anhören möchte. Und das, was ich regelmäßig dann mache, ist, ich suche mir unterschiedliche Toplisten von Alben raus, gerade vom Rolling Stone Magazine zum Beispiel, die da regelmäßig eben auch Umfragen gestalten, auch unter unterschiedlichen Peers und Musikjournalisten und so weiter, die dann ne, die besten Musikalben aus unterschiedlichen Dekaden oder auch von jemals oder so weiter daraus suchen. Und das am höchsten gerankte Album, was sie eben da haben aus den letzten 15 Jahren, ist eben tatsächlich eins von Kanye West, und zwar A Beautiful Graduation? Dark Twisted Fantasy. Von 2010 ungefähr ist das Ding. Und habe ich selber nicht gehört, weil ich bin nicht hundertprozentig in R&B und Hip-Hop und so ein Zeug drin.
Lame.
Aber hab gedacht, okay, lass ich mir einfach mal durchlaufen. Und es lief letztendlich, glaube ich, heute dreimal durch für mich komplett. Weil es wirklich auch es ist geil. So, das ist fast schon was, wo ich sagen kann, ja. Also natürlich habe ich das offensichtlich enjoyed, weil sonst, ne, wenn es mir nicht gefallen hätte, hätte ich es mir nicht noch ein zweites oder ein drittes Mal angehört. Das kann man schon definitiv ganz gut machen, weil das auch, also heutzutage, das wirkt fast zeitlos, so gut ist das. Rein melodisch und von dem, wie es produziert ist und von den ganzen Features und so, die da mit drauf sind, die dafür sorgen, dass das Ding auch wirklich, das ist ein rundes Album, das noch über eine Stunde geht. Ich weiß gar nicht mehr, ob es sowas heutzutage noch gibt, und das ist dann eben so die nächste Frage. Dadurch, dass das so das höchst gerankteste auch war, ich glaube, das war irgendwie Rang 12 oder 13 oder so, und das kommt eben jetzt auch schon von vor 15 Jahren ist das Ding. Ich weiß gar nicht, gibt es in den letzten 5 Jahren, oder von mir aus auch, lass es die letzten 10 Jahre gewesen sein, überhaupt mal wieder so ein richtig absurd geiles Album, wo du sagen kannst, das ist eines der besten Alben von irgendwem gewesen, oder läuft wirklich diese Form von Produktion und von, also läuft mittlerweile mehr Musikindustrie oder mehr Industriemusik eigentlich als Musikindustrie? Wie ist das?
Kendrick Lamar to Pimp a Butterfly, Kendrick Lamar mit Good Kid, Bad City. Was haben wir noch so? Hier dieser Benson Boone oder was, der wird auch super gefeiert. Es gibt schon viele Leute, wo man sagt, boah, geiles Album, boah, uff. Aber Kanye war halt auch unheimlich geil da drin, sich halt selbst zu inszenieren und so weiter.
Ne? Ist er doch immer noch. Also ja. Er tritt ja mit seiner neuen Freundin, ich glaube, die sind ja schon wieder getrennt, die immer irgendwie, die ja offensichtlich oder auch nachweislich eine Exhibitionistin ist, die sich dann immer irgendwie in Kleidern, die durchsichtig sind, irgendwo mit ihm ablichten lässt. Also er zieht halt unglaubliche Aufmerksamkeit. Oder wenn er dann in seinem komischen Anzug da kommt, wo das Gesicht dann verhüllt ist oder sonst was. Was ich mich frage ist, was der Typ an sich hat, dass der immer so super sexy Frauen kriegt. Also ich glaube, dass der als Partner ziemlich schwer zu ertragen sein muss. Also Kim Kardashian ist ein Sexsymbol, die seine neue Freundin, abgesehen davon, dass sie sich gerne freizügig präsentiert, ist auch eine unheimlich schöne Frau. Und das ist doch nicht, also jemand, der bipolar ist, ist wirklich sehr anstrengend, glaube ich, oder? Warum hat der so tolle Frauen um sich rum? Was hat der so Tolles?
Money.
Doch auch, meinst du?
Ego. Renommee. Wenn du den einmal gedatet hast, dann bist du auch jemand, zumindest für eine gewisse Zeit. Ne?
Oh, okay.
Warum daten so viele junge Frauen Lothar Matthäus?
Eine gute Frage.
Wie das noch?
Ja, der hat doch immer irgendwelche Jungen, ne? Das ist wirklich so, ja. Keine Ahnung. Ich meine, Boris Becker kriegt auch immer irgendwie eine 80-jährige jüngere Freundin. Mit einer hat er jetzt schon wieder ein Kind bekommen.
Wollte ich gerade sagen, habe ich im Auto gehört.
Was?
Ja. Also Radio, ich höre immer noch Radio. Ich mag Radio. Geil.
Welchen Sender?
Ich switche immer durch. Kann ich dir gar nicht genau sagen. Das ist alles Mögliche. HR1, HR2, HR3, Planet Radio, was höre ich denn noch? Radio 21, das ist hier in Göttingen. Ich mache ganze Zeit hin und her.
Kenn ich.
Radio Hamburg und sonst nichts.
Aber
ey, übrigens,
nicht?
Okay. Ganz kurz.
Radio FFN oder so?
Ja, FFN finde ich persönlich. Gibt's in Bremen und gab's auch in Hamburg, aber ich war nie so ein riesen Fan von FFN. Radio Hamburg hat so eine tolle Aktion jedes Jahr und da möchte ich mal drauf aufmerksam machen, weil ich jedes Jahr einen dreistelligen Betrag da spende. Weil das ist mal so ein Beispiel dafür, ich weiß, was mit meinem Geld passiert und ich spende nicht einfach an irgendeine Organisation so und ja, und dann bin ich raus nach dem Motto. Radio Hamburg hat eine coole Aktion, die heißt Radio Hamburg hilft Kindern. Und die haben gerade jetzt zur Weihnachtszeit immer Fälle, wo sie irgendwie ein Schicksal oder sonst was vorstellen. Keine Ahnung, letztes Jahr oder vor ein paar Jahren, das hat mich so mitgenommen, da habe ich wirklich richtig viel Geld gespendet. Da ging es darum, dass ein Kind irgendwie, was war das? Nur eine Gehirnhälfte hatte oder irgendwie sowas? Also ganz schlimmes Schicksal. Und irgendwie, sie nicht mehr den.
Auch schon durchs Leben.
Bitte?
Aber damit gehst du doch jetzt auch schon durch.
Ja, aber als Kind ist das, gut, mein Leben ist ja fast vorbei, aber als Kind ist das ein hartes Schicksal, glaube ich. Und die konnten sich, oder das Land oder was weiß ich, wer wollte nicht mehr seinen persönlichen Betreuer bezahlen oder so. Und dann haben die halt Geld gesammelt dafür, dass dieses Kind weiterhin diesen Betreuer hat und so. Und das, ey, das ist so eine tolle Aktion, weil du weißt direkt, was du unterstützt. Und da gibt es nur solche Schicksale, ne, die oft auf sehr, sehr mitreißend sind manchmal. Gestern war zum Beispiel sowas wie irgendwie, ja, die kann sich keinen Kinderwagen für ihr Baby leisten und solche Sachen. Und da spendet man so unglaublich gerne. Und also alle, die hier im Norden sind, irgendwie, das lohnt sich wirklich da mal reinzuhören. Das ist eine super tolle Aktion, wo auch immer ratzfatz das Geld zusammenkommt. Aber das ist was, da spende ich einfach gerne. Ich weiß nicht, ob das gibt's wahrscheinlich auch in anderen Radiosendern. Aber wenn ihr, keine Ahnung, Bremen, Niedersachsen, Hamburg und umzu, schaltet da mal rein. Das ist eine ganz, ganz tolle Aktion, die ich wirklich empfehlen möchte, da auch sein Geld zu lassen. Das ist wirklich, wirklich schön.
Ja. Gibt's irgendwas, was du dann nicht gerne spendest? Weil das
ja,
das
so, weißt du, dieses 0815 irgendwie spenden für was weiß ich was. Ich finde es immer schön, wenn ich, also natürlich spende ich auch für andere Dinge. Vorzugsweise spende ich sehr gerne für Tierheime. Gerade weil ich weiß, dass da super viele Ehrenamtliche sich den Arsch aufreißen. Wir hatten ja mal so eine Aktion mit das Network. Da haben wir dem Tierheim in Soltau, da haben wir besucht und da haben wir einen Blog gemacht und dann mussten die so ein neues Gehege finanzieren und da haben wir, glaube ich, 1500 Euro von der Community gesammelt und die gespendet. Und dafür haben wir dann ein eigenes Gehege finanziert und haben sogar eine eigene Spendentafel da bekommen. Es war total schön. Also Tiere sowieso immer und ich versuche auch den guten alten Malte auf Instagram, der irgendwie sein Leben den Tieren verschrieben hat, immer was zu spenden, weil das so ein geiler Typ ist. Und der Bruder von Wilke Zierden, also Malte Zierden, die meisten werden ihn kennen. Also ich spende schon, aber ich spende lieber so an so kleine Projekte, wo ich das Gefühl habe, die sind es wert, unterstützt zu werden, als dass ich, keine Ahnung, an Amnesty International oder sowas, weißt du, ich meine?
Ich bin seit 15 Jahren Mitglied bei Amnesty International, ja.
Ja, das freut mich für dich. Aber ja, also ich spende lieber an die kleinen Sachen, da habe ich irgendwie finde ich persönlich einfach geiler. Aber kann ja jeder selber entscheiden, wofür er spendet.
Sicher.
So, jetzt sind wir völlig wir waren eigentlich bei Kanye West und seinem musikalischen Genie. Und ich habe gerade drüber nachgedacht, also mir fällt kein Album ein in letzter Zeit irgendwie, was daran reicht. Aber ich bin momentan auch wieder in einem krassen 90er, 2000er Hip-Hop-R&B-Phase. Und das Geile ist, ich habe es letzte Woche schon erzählt, wie meine Kids das abfeiern, ist krass. Also meine 9. Klasse kam diese Woche zum Sport und hat gerade gesagt, Herr Krömer, können Sie wieder Musik aus den 90er und 2000er spielen? Und habe ich wieder meine Playlist angeworfen und da ist halt auch geile, habe ich ja letzte Woche vorgelesen, geile R&B dabei. Und das war einfach musikalisch für mich die geilste Zeit, muss ich echt sagen. Also ich habe aber, keine Ahnung, ich habe kein Album mehr, wo ich sage, das ist jetzt so ein Kracher-Album wie die Dinger zu dieser Zeit. Habe ich nicht, wüsste ich nicht. Ich habe mir überlegt, ob vielleicht, also ich meine, du darfst gar nicht sagen, weil der ist mal uncool, aber die Taylor Swift-Alben, ne, die sie in den letzten Jahren abgeliefert hat, ich glaube, die sind auch sehr, sehr, sehr gut. Die hat ja einen Hit nach dem anderen von ihrem Album und die neues Album, was sie gemacht hat, der jetzt über Nummer 1 ist, wie heißt der, Ophelia oder irgendwie so, ist wieder ein krasser Hit. Also es ist zwar nicht cool und so weiter, aber ich glaube, Taylor Swift ist so ein Star, der musikalisch auch echt gut abliefert, wenn man auf diese Art von Musik steht.
Vielleicht, ja. Oh.
Also. Spielt denn Musik bei dir jetzt auch überhaupt noch so eine übergeordnete, riesige Rolle, Steve, dass du sagen würdest, du erinnerst dich sogar an Alben? Bei mir ist es zum Beispiel nicht so. Ich höre zwar viel Musik, also, aber nie explizit dann ein neues Album oder so, sondern ich discover oder rediscover irgendwie einen Artist, wie du jetzt mit den 90s, und dann mache ich mir ein Best-of davon an.
Ja, ist bei mir auch oft so. Aber keine Ahnung, wenn irgendjemand, den ich musikalisch mag, was Neues veröffentlicht, höre ich da schon rein. Das letzte Ed Sheeran-Album und so, also ne, das steht ja auch mal groß auf Spotify, heute neues Album von so und so. Ich höre da schon rein, aber bin nicht restlos überzeugt. Bei Ed Sheeran ist es so, wie bei vielen Künstlern irgendwie, dass das frühe Zeug, was er gemacht hat, einfach geiler ist.
Finde ich
voll, ja. 100%.
Ich fand das Album jetzt gerade eben sogar wieder relativ gut. Also ja, ich nicht. So in grundsätzlich, da ist wieder ein bisschen was dabei, was auch mal interessant ist. Der hat sich ein paar Sachen getraut, der macht nicht immer nur einfach den gleichen Krempel, also bis zu einem gewissen Grad muss er das machen, weil sein Verständnis von Musik nur mal eine bestimmte Art und Weise Songs zu schreiben halt, ne, eher favorisiert als der andere. So, der findet sich da jetzt auch nicht und sich und das Rad da auch nicht vollkommen neu, sondern der arbeitet da weiterhin mit Gitarre und Effekten und ne, mit einer catchigen Hook, wie Ed Sheeran das halt grundsätzlich macht, aber der versucht da immer genügend andere neue Elemente reinzubringen, dass das immer noch interessant ist. Und dann denke ich so, das ist jetzt gerade das erste Album irgendwie so seit fast 10 Jahren oder sowas von Ed Sheeran, wo ich gesagt habe, aha, das ist es wert, auch angehört zu werden, tatsächlich. Aber das, ja, gut.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe alle seine Alben gehört, ich bin dann relativ, also ich war auch bei ihm auf einem Konzert, also das ist für mich, das mache ich eigentlich nie. Von daher, ich bin schon ein großer Ed Sheeran-Fan und ich finde, dass die neuen Sachen, die er macht, nicht an sein frühes Werk heranreicht, nicht mal ansatzweise. Aber das ist eine Geschmackssache wahrscheinlich. Gibt's heute noch gute Musik? Also, ich würde trotzdem auf die Frage mit Ja beantworten. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Album unbedingt relevant für ist. Ich finde, es heute gibt auch eine Menge gute Musik. Also,
klar gibt's gute Musik.
Ich habe immer meine Lieblingsplaylist, die auf Spotify, die heißt New, habe ich glaube schon mal erzählt, New Music Friday. Also jeden Freitag gibt's da aktualisierte Liste von neuen Songs, die in Deutschland relevant sein könnten. Und die heißt New Music Friday Deutschland. Und da sind dann jedes Mal, vor allen Dingen deutsche, heute zum Beispiel Kraftklub neue Songs, all die schönen Worte featuring Faber. Also alles, was aus Deutschland, aber es sind auch englische Sachen dabei, ne? Und da kann man so viel Neues entdecken und auch teilweise unbekannte Leute, die ich dann immer gerne in meine Playlist mit aufnehme, wo einfach so gute Musik dabei ist und ich mal denke, wow, wie viel Potenzial auch oder sagen wir mal, relativ unbekannte deutsche Künstler haben. Also von daher, also ich würde dick darauf antworten, dass es heute auch noch verdammt gute Musik gibt. Würde ich sagen.
Ja.
Also dieses, klar, früher war alles besser und so weiter, jada, jada. Aber ja, ich finde es trotzdem immer noch, dass es sich lohnt, da mal, sagen wir mal, über diesen ekelhaften Schirm von Proll-Deutschrap, den ich überhaupt nicht mag, mal irgendwie ja hindurchzuschauen. Und ja, die Charts sind voll davon und so weiter und die Kids stehen darauf. Aber selbst für einen alten Opa wie mich irgendwie gibt es immer noch eine Menge gute deutsche Musik. Ja.
Deutsche Musik aber vor allen Dingen.
Ja, ich bin jemand, der so melancholische
Freddie Quinn.
Der so Musik, melodische. Pass mal auf, ich habe gerade einen neuen Song, den spiele ich dir jetzt mal vor oder in der Community auch. Den habe ich bekommen durch ein Reel auf TikTok. Und den fand ich so catchy, dass ich den in meine Sport-Playlist übernommen habe. Und ich weiß nicht, ob man den kennt. Warte mal, wo ist er? Ist das noch nicht aktualisiert?
Hast du ihn dir nur eingebildet?
Nee, ich finde ihn gerade nicht. Das ist komisch. Hab ich doch gehört im Sportunterricht.
Nicht, dass du jetzt rechtliche Schwierigkeiten kriegst, ne?
Wenn ich das spiele kurz, das anspiele?
Ja.
Ich find's irgendwie nicht. Hab ich das versehen gelöscht?
Du hast den kompletten Song gelöscht auch.
Nee, aus meiner Playlist meine ich. Also irgendwie ist der nicht mehr da. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Ich finde den gerade nicht. Oder, warte mal, ich starte es einmal neu, weil ich weiß doch, dass ich ihn da eingefügt habe.
War's Beethoven?
Es war Beethoven, ja. Nee, ist nicht mehr drin. Komisch, habe ich den aus Versehen gelöscht. Das ist ja bescheuert. Naja, also was ich damit sagen will, irgendwie auch wenn du sozialen Netzwerken, ne, kriegst du immer, also da gehen ja auch Songs viral. Ich meine, Benson Boone mit seinem Mega-Hit war ja auch nur bekannt geworden, weil es so derbe auf TikTok viral gegangen ist. Und ja, und man findet überall gute Musik und gerade in sozialen Netzwerken, dann kommt ein catchiger Song und denkst, wow, den finde ich ja geil. Und zack, ist er auf deiner Playlist. Also, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann findet man auch heute noch, ich glaube, für jeden Geschmack gute Musik. Ist meine These. Aber lass uns mal jetzt mal weggehen von dem ganzen allgemeinen Bereich. Wir haben nämlich jetzt fast schon eine Stunde verquatscht und gucken auf den Fußball und Sport. Morgen Nacht ist Survivor Series. Es gibt sehr viel Kritik. Also was heißt Kritik? Es ist so, dass viele meine Meinung teilen und sagen, dass eigentlich Survivor Series ja einer der Top 4 Pay-Per-Views oder PLEs, wie es heute heißt, des Jahres. So ein Grand Slam würde man im Tennis sagen, aber viele haben genauso wie ich nicht so viel Spaß an diesen Wargames. Und obwohl das unglaublich hoch besetzt ist, habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Also in einem Team sind CM Punk, Roman Reigns und Cody Rhodes. Also es ist sehr, sehr hoch besetzt. Im anderen Team irgendwie ist Brock Lesnar und also das ist Wahnsinn. Aber dieser Modus. Und viele haben bemängelt, dass diese Wargames ja überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas haben, weil es ist ja völlig egal, wer gewinnt. Es passiert ja nichts, hat ja keinen Einfluss auf irgendwas. Und bei den Damen ist es genauso hochkarätig besetzt, aber dasselbe so. Von daher sagen viele, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich noch ein Top-4-Pay-Per-View ist. Langweilt mich. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich freue mich auch drauf. Im Prinzip geht er heute Nacht schon los. Bei SmackDown gibt es quasi ein Traditional Survivor Series Match, so wie ich das früher auch geliebt habe, wo nämlich immer so lange gekämpft wurde, bis einer übrig blieb nur noch. Ich kann mich da an legendäres Survivor Series erinnern mit Hulk Hogan und dem Ultimate Warrior, die dann übrig geblieben sind. Das aus irgendwelchen Gründen wurde das nicht mehr übernommen, sondern ich kann mich sogar an ein Survivor Series erinnern, da wurden dann die Gewinner aus allen Teams zusammengewürfelt für ein großes Finale. Also da gibt's schon coolere Modus als diese zwei Ringe, wo man zwei Käfige, wo man eh nichts sieht. Ja, also heute Nacht gibt's das erste bei SmackDown. Das ist dann hier Solo Sokoa und seine Crew gegen irgendwelche Faces. Also es ist auch ganz witzig. Aber ja, ich glaube, es wird nicht der spannendste Pay-per-View des Jahres, aber ich gucke auf jeden Fall rein. Ich habe Bock drauf und freue mich auch auf heute Nacht, weil einfach die Qualität der Shows extrem angezogen hat. Vor allen Dingen Raw ist jede Woche. SmackDown stinkt ehrlich gesagt gegen die Qualität von Raw ein bisschen ab. Aber auch da geht der Trend nach oben. Man kann die WWE wieder gucken. So, nur mal als kleines Wrestling-Intermezzo zwischendurch. Und dann gucken wir natürlich auf die letzten Bundesligaspiele. Da ist es so, dass wir einen blöden Aufnahmetag für den Podcast haben, weil irgendwie der neue Spieltag noch nicht begonnen hat und den alten haben wir schon wieder halb vergessen. Freitagabends. Ist es gut? Gladbach gegen Leipzig hat gerade fertig gespielt. Ist 0-0 ausgegangen. Ich habe echt darüber nachgedacht, Leipziger an meine Elf zu nehmen. Hab dann aber gesagt, Gladbach ist ganz gut drauf, da weißt du nicht. Und gut, dass ich nicht gemacht habe. Also ein langweiliges 0-0. Also ich habe nicht gesehen, vielleicht war es gar nicht langweilig. Aber ja, man hat, finde ich, jetzt persönlich schon wieder vergessen, was am letzten Spieltag war. Ich musste vorhin echt nochmal selber nachgucken, lustigerweise, weil ich mich nur noch natürlich an das Werder-Spiel in Leipzig erinnern konnte, wo Werder hätte mehr mitnehmen können. Aber also der Sieg für Leipzig war jetzt nicht unverdient, aber Werder hatte durchaus Chancen, da was mitzunehmen. Ja. Und ansonsten, was bleibt sonst noch hängen? Das 3-3 von Dortmund gegen Stuttgart vielleicht? Bayern München, die 0-2 zurückgelegen haben, ganz schnell noch 6 Dinger gemacht haben. Ja. Bono, was würde bei dir hängen bleiben? Hast du irgendwas vom letzten, oder wie soll man das sagen? Das große Kino in Köln, was ihr 4-3 gewonnen habt, nach einem Hin und Her. Was ist erwähnenswert vom letzten Bundesligaspieltag?
Das ist das einzige Spiel, womit ich mich auch befasst habe, weil ich gerne ja jetzt an den Wochenenden halt mehr Fußball gucke und nicht mehr Bundesliga. Und gerade eben bei Eintracht Frankfurt relativ viel Spektakel geboten ist auch in den letzten Spielen, also was insbesondere alle möglichen unterschiedlichen Tore angeht. Und dass in Köln halt, also schon relativ klar war, dass Köln ja jetzt auch keine Mannschaft ist, die wie ein klassischer Aufsteiger versucht aufzuspielen in dieser Liga, sondern da ist schon auch relativ viel taktisches und technisches Know-how vorhanden, so dass man davon ausgehen kann, dass der erste FC Köln wohl auch eine vergleichsweise sichere, ja, am Ende irgendwie Mittelfeldplatzrolle in dieser Bundesliga belegen wird. Und ja, letztendlich ist vor allen Dingen deswegen wild, weil halt in der Schlussphase Köln nochmal den Anschein erweckt hat, nochmal rankommen zu können mit daneben so zwei Toren, wo es dann eben nicht einfach 4-2 oder 4-1 sogar ausgeht, je nachdem, ab wann man diesen Spielstand irgendwie versuchen möchte, schon abzuhaken. Die SG hat relativ viel dieses Spiels komplett kontrolliert und da ist das Ergebnis dann ein bisschen irreführend, sogar was den Spielverlauf angeht, aber es ist vollkommen in Ordnung, ist natürlich auch wunderbar, einfach für alle unterschiedlichen, gerade neutralen Zuschauer nehme ich an, auch derartige Spiele in dieser Liga zu haben. Also das ist, ja, kann man machen.
Heute Abend hat auch das Nations League Finale der Frauen stattgefunden. Da gibt's Hin- und Rückspiel scheinbar. Mhm. Und hier die Überschrift ist: WÜK-Elf ohne Glück. DFB-Frauen verzweifeln an Spanien. Ich glaube, die haben irgendwie zweimal den Pfosten auch getroffen oder so. Keine Ahnung, ist 0-0 ausgegangen. Ja, mal gucken, wie das Rückspiel ist. Das letzte, also davor gab's ja noch ein Freundschaftsspiel. Das hat Deutschland gegen Spanien gewonnen, 1-0. Ja, vielleicht das noch mal so als kleine Randnotiz. Ja, wir spielen morgen zu Hause gegen Köln. Und wir sind, glaube ich, ein Punkt vor Köln, aber beide so im Mittelfeld. Und ich glaube, es ist auch realistisch, Bonus, musst du mir gleich sagen, dass beide Mannschaften irgendwie den Mittelplatz in der Bundesliga belegen werden. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt, ob Werder da überhaupt Favorit ist. Ich persönlich habe unentschieden getippt. Mal gucken. Also als Bremer wartet man ja drauf, dass bei Boniface endlich der Knoten platzt, dass Puertas irgendwie endlich aufspielt, wie man sich das erhofft hat, gerade nach dem 4:0 in Gladbach am Anfang der Saison, wo die alle so geil gespielt haben. Bei Werder ist immer noch so ein bisschen der Wurm drin, egal was so das Kreieren von Chancen angeht. Und daher würde ich, auch wenn die Quote jetzt pro Bremen spricht, die Wettquote, aber die ist nicht deutlich, ne? Also für einen Bremen-Sieg kriegst du irgendwie 2,20, wenn du 1 Euro einsetzt. Das ist eigentlich keine klare Quote. Die Köln sind dann 2,95. Also das ist relativ offen, würde ich sagen. Ich würde aber Werder auch ein 2-1 zutrauen. Würde aber auch Werder zutrauen, dass sie irgendwie 1-2 verlieren gegen Köln. Also das ist wirklich komplett offen. Ich bin mal gespannt, was die morgen machen. Und Frankfurt spielt gegen Wolfsburg. Würde man auch sagen, wird ein klarer Heimsieg. Aber Frankfurt ist immer für eine Überraschung gut. Jetzt in der Champions League ging es auch nach hinten los. Was sagst du, Bono?
Ja.
Oh. Also glatter Heimsieg, sagst du, ja?
Keine Ahnung.
Oh. Okay. Das Orakel ist erloschen, oder was? Das Orakel, also, Bono-Bonusson?
Och, was heißt Orakel? Ich glaube nicht, dass ich mir das Spiel angucken werde, weil ich gerade nicht so überzeugt davon bin, dass die taktische Marschroute eine ist, die mich noch so richtig zu begeistern vermag derzeitig. Johnny Burkhardt fällt gerade aus. Im Sturm läuft relativ viel recht eindimensional. Also klar, es ist schnell, es ist teilweise auch ein bisschen kontrolliert, aber es ist nicht sehr hochqualitativ, sondern es spielt sehr einfach mit den Schwächen der Gegner, was sicherlich auf einer Art clever ist, weil, ne, wenn du halt in der Bundesliga stehst und weißt, okay, du spielst die ganze Zeit gegen Low-Block-Teams, also Mannschaften, die sich mit wirklich 10 Leuten quasi am eigenen 16er verbarrikadieren, was momentan der absolute Standard ist, auch in der Bundesliga Fußball zu spielen, dann, kann man auch mit dieser Art und Weise Fußball zu spielen eben dann Spiele gewinnen. Macht sich ein bisschen konteranfällig, aber das ist einfach nichts, wo ich jetzt, ich glaube nicht, dass dieses Spiel mir imstande ist, auch irgendwelche Situationen zu zeigen, die so gelöst werden, dass ich daran Freude habe und dass mich das überrascht und dass ich denke, wow, das ist ja mega geil. Sondern das wird, also vielleicht gibt es noch so 2, 3 Aktionen im Spiel, aber dafür reichen dann die Highlights aus. Ich muss mir diese Spiele, glaube ich, gerade einfach nicht angucken. Also grundsätzlich schon in der Bundesliga derzeitig nicht. Das ist einfach echt, das ist Mist. Und Wolfsburg weiß ja eh nicht so hundertprozentig, was sie gerade machen sollen. Obschon sie eben einen relativ großen Kader da zur Verfügung haben. Also werden sie mit ziemlicher Sicherheit auch genau diese Form von Spiel dann annehmen, dass sie sagen, wie in Bremen ja zum Beispiel auch jetzt vor 2 Wochen oder sowas, oder ne, wann auch immer das war, dieses Freitagabendspiel, was wir zusammen gesehen hatten.
War 2 Wochen.
Was auch also rein spielerisch einfach absolute Magerkost ist gegen, ne, hast du ja auch selber gesehen, gegen Werder Bremen, das auch nicht so hundertprozentig weiß eigentlich, wie man Spiele dominieren kann. Und es war trotzdem bis zum Ende hin, also ist, ne, der Bremer Sieg war ja am Ende einfach sehr glücklich.
Ja.
Es kann auch so eine Art von Spiel sein, also es kann ein 0-0 sein, es kann auch ein 3-0 für Frankfurt sein, es kann auch irgendwie ein 1-0 für den VfL Wolfsburg sein, weil vorne von Eintracht Frankfurt derzeit keiner zu treffen imstande ist und deswegen Gott sei Dank, also hoffentlich im Winter nicht irgend so eine Gurke wie Niklas Füllkrug oder so verpflichtet wird. Das ist,
Hater.
Ja, ey, Gurke.
Also ich muss ehrlich sagen, die ersten Gerüchte, ich habe heute Morgen eine Meldung gekriegt, irgendwie, dass Füllkrug auch, also dass auch Werder Bremen irgendwie als einer seiner möglichen Interessenten genannt wird. Also ich liebe ja Niklas Füllkrug, das weiß jeder, aber der ist halt so verletzungsanfällig. Dann hast du jemanden,
Das Problem ist, wenn er dann gerade nicht verletzt ist, muss er ja spielen. Also ich fände ihn besser, wenn er einfach...
Ja, bla bla. Wie dem auch sei. Also wir haben so viele gute junge Stürmer in der zweiten Reihe. Das ist auch kein schlechter. Also, was der in Leverkusen gespielt hat, da muss man der Knoten platzen, keine Ahnung.
Das ist ja mein Punkt, wo willst du Lücke noch
hinsetzen? Wir brauchen einfach Niklas Füllkrug nicht und vor allen Dingen nicht jemand, der relativ viel verdienen will und dann aber 3/4 der Saison verletzt ist. Also ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre, den nach Bremen zurückzuholen. Von daher, ich liebe ihn. Er war für Werder lange Zeit ein geiler Stürmer, hat unglaublich viele wichtige Tore gemacht. Gerade was den Aufstieg angeht, er ist eine Legende in Bremen. Aber ja, der hat sein Ziel überschritten und ist einfach zu verletzungsanfällig, als dass man irgendwie für den, was weiß ich, 3 Millionen, wir wahrscheinlich noch mehr haben, aber einen hohen Verdienst irgendwie. Also ich, ja, möchte ihn nicht so gerne haben, ehrlich gesagt. Aber ich glaube auch nicht, dass er nach Bremen, dass die Verantwortlichen das anders sehen. Es würde mich sehr wundern, weil wir haben so viele gute, junge Leute da im Sturm. macht keinen Sinn, der Transfer. Wie dem auch sei, morgen wo wir gerade bei die Bundesliga ist so scheiße, ich bin Bono. Leverkusen in der Champions League einen überragenden Auftritt bei Man City gemacht. Völlig überraschend da gewonnen. Pep irgendwie und Man City völlig unterschätzt, ist ja nur Bayer Leverkusen irgendwie eine B11 aufgestellt. Als es dann 2-0 steht, panisch Haaland und Co. eingesetzt. Und Leverkusen stand halt so bombastisch. Also, das, was Bono, ich weiß nicht, ob er es hier im Podcast gesagt hat, aber mir gesagt hat, dass er viel Potenzial bei Leverkusen sieht, weil die auch jetzt einen guten neuen Trainer haben, weil die viele gute Leute gekauft haben. Simon Rolf ist auch, glaube ich, jemand, der echt den Durchblick hat und der da viele gute Ideen hat. Also abgesehen von dem ehemaligen Trainer, der nach anderthalb Spieltagen irgendwie rausgeschmissen wurde. Ich glaube, Leverkusen kommt so langsam in Fahrt. Und die spielen zu Hause gegen Dortmund. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nach den Leistungen jetzt aus der Champions, ich meine, Dortmund hat auch hoch gewonnen, keine Frage. Aber ich sehe, ehrlich gesagt, Leverkusen stärker. Und ich habe jetzt 3-2 für Leverkusen getippt. Ich glaube, das wird ein munteres Auf und Ab. Und wie gesagt, also auch gerade diese Neuverpflichtungen kommen jetzt langsam in Schwung, von denen Bono auch von Anfang an gesagt hat, irgendwie, wart mal ab, das sind sehr, sehr gute Leute, ein Kwanza, und wie heißt der im Mittelfeld, dieser Regisseur, der auch jetzt bei Man City so gut gespielt hat, wie heißt der, Bono?
Ich weiß ja nicht, welchen du meinst, also die haben ja viele unterschiedliche Leute.
Ja, ich und Namen, weißt ja, ne, kannst knicken. Also kann man hier schon die voraussichtliche Aufstellung, warte mal, ich habe hier so eine Seite, ich kann dir das sagen, da steht immer die voraussichtlichen Aufstellungen für morgen drin. Kwanza ist der Tillmann, meine ich. Tillmann.
Tillmann, ja.
Der hat großartig gespielt. Und ja, Schick vorne kommt jetzt auch in Schwung, irgendwie hat auch da ein Tor gemacht. Grimaldo mit diesem geilen Freistoß, also das ist eine gute Truppe. Und ich glaube, dass die, ich habe ja vor der Saison gesagt, ich glaube, dass unter dem neuen Trainer Leipzig die Nummer 2 wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leverkusen am Ende Zweiter wird in der Liga. Und das ist nach so einem kompletten Umbruch eine große Leistung. Also, ich bin mal gespannt, wie die morgen gegen Dortmund aussehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das knapp gewinnen. Gut, dann, ihr Lieben, kommen wir zum Gaming. Und da ist diese Woche nicht so viel. Mache ich Magic Fine in Diablo 2. Das macht mir viel Spaß, wenn ich gerade mal nicht irgendwie an meinem neuen Projekt arbeite. Aber wenn ich Zeit habe, spiele ich eigentlich mein Mobile-Game aktuell. Da bin ich richtig süchtig nach. Das spiele ich hoch und runter. Das ist ein Autobattler. Da habe ich mal meinen Patrons schon verlinkt. Ich werde mal morgen oder Sonntag einen Blogantrag machen und das mal vorstellen. Weil das echt spielenswert ist. Und gerade Leute, die Autobattler mögen, werden daran Spaß haben. Ist momentan mein Main-Game, lustigerweise. Weil Legion Remix habe ich durch, da gibt's nichts Neues mehr zu bekommen. Ich habe alle 4 Rüstungen, ich habe alle Items, die ich wollte. Von daher gibt's da keinen Grund mehr einzuloggen. Und ja, neue Diablo-Season fängt jetzt im 9. Dezember, glaube ich, an, anderthalb Wochen.
Ja, übernächste Woche.
Da werde ich mich natürlich drauf freuen. Und dann natürlich am 17., am 27. das große Twitch-Streamer Hardcore-WoW-Event, wo irgendwie die halbe deutsche Twitch-Elite mitspielt, WoW. Von Metashi und Papa Platte, glaube ich, gemeinsam auf die Beine gestellt. Mich hat letzte Woche Metashi gefragt, ob ich auch Bock hätte. Und ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich ja niemand bin, der gerne Hardcore spielt. Aber, ach, keine Ahnung, die Vorstellung mit der Community, also ich werde auf gar keinen Fall Solo spielen, weil ihr wisst ja, was für ein Trottel ich bin. Ich sterbe da wahrscheinlich einfach relativ dumm. Von daher, der Izzy hat sich schon angeboten, irgendwie mit mir zusammen zu leveln. Und Maris hat bestimmt auch Bock. Und ich habe super viele Leute angeschrieben, lustigerweise auch Leute, mit denen ich ewig keinen Kontakt mehr hatte irgendwie. Viele Fragen nach Elimania und den WoW-Nächten. Ihr Lieben, wir hatten einen kompletten Festplattencrash von unserem Download-Server. Das ist alles leider aktuell weg. Ich werde aber, da könnt ihr ganz beruhigt sein, ich weiß nicht, wie ich das mit den WoW-Nächten machen werde, weil das sind ja mehrere hundert, die alle einzeln hochzuladen. Also das Hochladen ist kein Problem, aber das alles zu verlinken einzeln, habe ich so wenig Bock drauf. Aber ich werde irgendeine Möglichkeit finden, dass ihr, und das machen viele gerne, wenn sie Classic spielen, die alten WoW-Nächte dazuhören. Das werde ich irgendwie hinkriegen, dass am 27. das alles ab ist und ihr die Sachen hören könnt, wenn ihr Bock habt.
Wirst du richtig aktiv spielen? Also hast du wirklich das vor, Level 60 zu werden?
Also ich habe auf meiner Patreon-Seite geschrieben, irgendwie, ich würde mich freuen, wenn die alte Community an meiner Seite reiten würde. Von daher, das ist schon ein Ausdruck dafür, dass ich das erstmal vorhab, da voll reinzugehen. Mhm. Ich muss mal gucken, ja. Also wenn ich jetzt hier irgendwas Großes verspreche, dann heißt es wieder, ja, Krömer, und du hast doch versprochen und so weiter. Keine Ahnung, ich werde es erstmal angehen, so als würde ich da voll all in gehen, und dann schaue ich mal, wie viel Spaß es mir macht, und dann schauen wir mal weiter. Viele schrieben auch, ja, dann kriegst du, das freut mich voll, dass du dabei bist, und dann kriegst du endlich mal wieder ordentlich Views und ordentlich Zuschauer. Ehrlich gesagt, daute ich das extrem, eben weil die Konkurrenz halt so groß ist, ne? Früher war das so, dass wir unsere eigenen Events gemacht haben, und dann hattest du keine direkte Konkurrenz, weil du ja der Einzige warst, der dieses Event gemacht hat. Und damals, zu Weihnachtszeiten, waren wir ja deutschlandweit eigentlich die Einzigen, die irgendwas gemacht haben in dieser Richtung. Und das ist halt jetzt nicht mehr gegeben, ne? Wir sind einer von vielen, und wir haben die größten deutschen Twitch-Streamer als Konkurrenten. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass wir da groß Viewer machen werden, weil die alle bei, was weiß ich, bei Metashi, bei Hand of Blood, bei Zabex, bei Monte und so weiter hängen werden. Und von daher glaube ich das nicht, dass wir da groß bekannt oder mehr Leute bei mir zugucken werden. Aber ist ja egal, wenn meine Twitch-Stamm-Community dabei ist, dann macht mir das Spaß. Und wenn es dann soweit ist und wir das Event anläuft, werde ich dann den Metashi mal nett fragen, ob er irgendwie mein Hörspiel dann, also das neue Projekt, dann bei sich mal spielt oder darauf verlinkt oder so. Ich glaube, zum Leveln macht das total Spaß. Also da hoffe ich mir so ein bisschen, ne, dass mein Hörspiel ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt.
Hast du denn schon Details bekommen, ob das zum Beispiel genauso sein wird wie, sagen wir mal, OnlyFans halt, ne? Also dann dürftest du ja zum Beispiel nicht mit deiner Community zusammenspielen. Dann musst du ja nur mit den Leuten aus der Gilde, weißt du?
Okay, ja, weiß ich, habe noch keine Details gekriegt.
Das wäre meine Frage. Und dann die nächste Frage, also Naps, ganz offensichtlich werden sich jetzt super viele Leute bei dir melden, die auf einmal sagen, alter Steve, ich habe dich schon immer gemocht, ne?
Ja,
kannst
ja,
mich da nicht mit reinnehmen, ne?
Ja, 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 mich haben schon ganz viele angeschrieben, die auf einmal wieder meine Freunde sein wollen. Also, keine Ahnung, ich antworte denen allen nett und freundlich, aber ich denke auch, ne, 10 Jahre nicht gemeldet, jetzt erwähnt einen Metashi in einem Video und sagt, ah, geil, irgendwie Elemania, sein Vater ist auch dabei, Balo ist ja unter anderem auch dabei. Und jetzt kommen die Leute wieder an und wollen meine Freunde sein irgendwie. Also, ja, whatever. Ich denke mir meinen Teil, und ich bin ja schon so lange in der Szene, ich weiß ja genau, das einzuordnen, von daher. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wie das, ich weiß nicht mal, ob wir Horde oder Allianz spielen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert dazu. Metashi hat gesagt, das entscheidet man kurzfristig. Ich weiß nichts darüber, ob es genauso läuft wie in den USA, aber wenn ich nur mit Leuten aus der Gilde spielen kann, werde ich, glaube ich, in dem Event nicht so alt, ehrlich gesagt, weil ich will mit meiner Community spielen. Muss ich ehrlich sagen.
Fair.
Also ich habe keinen Bock, mit einem Monte zu zocken oder so.
Also die Idee ist ja, das war ja mein Tipp, ne? Also, dass du versuchst, available zu sein, ohne Schwanz zu lutschen, damit du
Aber ist das nicht das, was Steve am liebsten will auch?
Ja, weiß ich nicht. Steve, komm
Nö, nicht so.
Nicht so, ne?
Nicht so. Also ich sehe mich da nicht als kleinen rammelnden Hund am Bein von Metashi oder so, der dann fragt, ob ich mal mitkommen darf. Außerdem komme ich dann gar nicht so weit, weil ich, wenn ich alleine Level 100%ig sterben werde, weil ich einfach so ein Trottel bin in solchen Dingen und dann aus Versehen 3 pulle und so. Das haben wir alles schon erlebt. Also kannst du knicken. Also wenn das wirklich so ist, dass du nur mit Leuten aus der Gilde spielen darfst, nee, nimm mich raus.
Aber Schwänze ist schon trotzdem okay.
Ganz allgemein. Gott, Bono.
Also ich will das doch nur mal geklärt haben, was denn jetzt? Also.
Ja, also mal gucken. Ich hoffe, dass das anders ist. Aber, also ich weiß ja nicht, es machen ja viele mit, aber ach, keine Ahnung. Ich lasse einfach mal alles auf mich zukommen. Metashi wird da sicherlich noch mal ein Video machen, alle Regeln erklären oder zumindest Infos rüberschicken an alle. Und dann schauen wir mal weiter. Ich bin auf jeden Fall am Anfang dabei und ich schau mal, ob es mir Spaß macht. Ich würde natürlich lieber mit meinen Leuten spielen, da bin ich ganz ehrlich. Und alles Weitere sehen wir, wenn es dann soweit ist. Ich freue mich erstmal dabei zu sein. Ist ja irgendwie bei so einem großen Event auch irgendwie eine Ehre, dass man an den alten Papa Krömer denkt. Von daher nehme ich das erstmal so hin und freue mich drauf.
Als du bekannt gegeben hast, dass du mitspielst, was meine initiale Reaktion? Boah, geil! Ich kann endlich mit Steve HC spielen.
Boah, ja, geil! Das war meine Intention auch, weil ich denke, ich kann wohl spielen, mit wem ich will. Also auch wenn die nicht in der Gilde sind. Also, fände ich komisch, diese Regelung. Ich habe auch Bock, mit dir zu spielen. Ich habe auch Bock, mit Izzy zu spielen und mit Maris. Und mit meiner Community, so. Dafür macht man doch solche Events. Ob die jetzt in der Gilde oder nicht oder sind oder nicht, ist doch völlig Schnurz.
Ah. Bin dabei, ja. Aber ja. Das siehst du dann halt, ne?
Ja, das sehe ich dann. Aber wie gesagt, ich freue mich erstmal drauf.
Ja. Hast du denn eine Ahnung, welche Klasse du spielen willst?
Ich habe momentan so den Drang, irgendwie, wenn ich schon Classic spiele, dann auch meine damalige Release-Klasse zu spielen. Das wäre Hunter. Vielleicht mache ich mir wieder einen netten Zwerg-Hunter. Mal gucken.
Ist auf jeden Fall, ab Level 10 ist natürlich nicht mehr so schwer, aber dann kannst du halt schnell an Overconfidence sterben. Als jemand, na, also du weißt ja selber, wie viel HC
Naja.
ich gespielt habe.
Ja.
Das
Müssen
sind
noch
ja
mal
die
schnacken
einen.
irgendwie. Weil, also, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, du hast mir geschrieben, dass du bis Level 10, du kriegst erst mit Level 10 dein Pet. Ich weiß gar nicht, wie ich
Genau.
auf Level 10 kommen soll dann mit dem Hunter.
Das machst du in der Regel mit Kiting oder Levels halt zu zweit, ne?
Ja,
Du
eben.
kriegst ja, ich glaube, auf Level 2 ist das direkt schon, auf 4 kriegst du ja Concussive statt und dann willst du halt die ganze Zeit hin und her laufen.
Ja, okay. Da habe ich ja Bock drauf, nicht. Ja, alles mal abwarten. Ich würde gerne im Team spielen, einfach weil ich dann weniger Fail-Potenzial habe. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Zur Not nehme ich eine andere Klasse, die ein bisschen idiotensicherer ist. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
Ja, es gibt auf
Gut.
jeden Fall Klassen, die sind HC-verträglicher als andere.
Okay. Bono, du hast in unserem Gaming-Bereich was Schönes geschrieben. Es gibt nämlich ein Black Friday-Event in FIFA.
EAFC heißt das Ganze ja
Ach
mittlerweile.
ja, ich vergesse immer wieder, ja, alles klar.
Es ist so ein
Bono.
bisschen rechte Thema, ist ne, also gerade auch ein Thema für Rechte wahrscheinlich. Mal sehen, weiß ich nicht. Aber jetzt mittlerweile natürlich mit der EA-Übernahme der Saudis, die wahrscheinlich noch, ne, also bevorsteht. Vielleicht heißt das Ding dann mittelfristig auch wieder FIFA, wenn es eben einfach nur darum um Lizenzgründe geht und das nötige Kleingeld, die haben das gegebenenfalls bestimmt auch noch in ihrem Staatsfonds in der Tasche. Punkt ist natürlich ganz kurz für alle Leute, die da sonst ein bisschen interessiert dran sind oder die sich ein bisschen fragen, ey, was geht eigentlich in EAFC so grundsätzlich ab? Das ist häufig eben das Ultimate-Team-Zeug. Und da gibt's eben, damit macht EA ja sowieso auch einen Großteil seines Umsatzes und da passiert auch ein Großteil des Contents eigentlich über das ganze Jahr hinweg, weil natürlich auch in, sag ich mal, jetzt so virtuellen Fußball so ein Thema von so Game Passes und so weiter Einzug gehalten hat, ne? Also von so saisonalem Content, von unterschiedlichen Promotions, von ganz, ganz unterschiedlichen Items, mit denen man eben versucht, sein eigenes Team zusammenzustellen, weil das kann man da komplett eben, ne, der Fantasie und der eigenen Lust nach machen, sowohl eben was reale Männerfußballer angeht, reale Frauenfußballer, Fußballer, aber auch von früher zum Beispiel, wo es dann eben entsprechende Ikonen gibt, wo es entsprechende Heroes gibt und so weiter, die, ne, einem eben ermöglichen, wirklich so sein absolutes Lieblingsteam nach vollem Gusto freispielen zu können. Und da gibt es jetzt eben auch gerade zu Black Friday, wie in relativ vielen anderen Spielen, schätze ich mal auch, definitiv eben den Anspruch, da unterschiedliche Inhalte auch dann ja wieder mehr unters Volk zu bringen, sagen wir mal, um den Umsatz auch anzukurbeln, virtuell jedenfalls, weil natürlich kostet das jetzt die Leute einfach gar nichts, wenn sie stattdessen einfach unterschiedliche Kartenpäckchen da verteilen, ne, und so die einfach freischalten, damit die Leute das haben und möchten dafür halt echt Geld haben. So, aber interessant dahinter ist eben, dass neben diesen ganzen Angeboten und auch diesem ganzen Flash-Content, wo eben wirklich alle paar Stunden sogar irgendwas Neues zu spielen ist, irgendwas Neues freizuschalten ist und so weiter für alle Leute dabei ist, sowohl für Leute, die eben bezahlen, als auch für Leute, die nicht bezahlen. Ja, das ist eben auch ganz wichtig, dass man da auch sehr viel Spaß eben auch mit haben kann, wenn man nicht so viel Geld da reinpayt oder sogar gar keins, was vollkommen in Ordnung ist und auch ich dringend empfehlen möchte per se. Gibt es auch unterschiedliche Promotions, die, sagen wir mal, so eine Brücke schlagen mittlerweile zum realen Fußball. Und das fand ich ganz spannend. Das gibt es jetzt nämlich auch mit sogenannten Thunderstruck-Karten. Das gab es in den letzten Jahren auch schon, aber für alle Leute, die davon noch nie was gehört haben, wollte ich das Konzept ganz kurz erklären, damit die Leute das auch wissen. Und zwar, ne, hat so ein virtueller Spieler eben unterschiedliche Spielerwerte, die haben dann einen entsprechenden Tempowert, die haben einen entsprechenden Schießenwert, passen, dribbeln und so weiter. Die sind realen Fußballern dann eben direkt nachempfunden. Also die werden da genau oder mehr oder minder genau, jedenfalls wird das versucht zu modellieren, um eben den realen Fußball in die Virtualität zu übertragen. Und dann gibt es eben entsprechende Upgrades, die dann auch definitiv mit Fantasie und so weiter zu genießen sind. Aber es gibt eben auch unterschiedliche Karten, die mit realen Ergebnissen korrelieren. Also im Sinne von, man hat jetzt eine spezielle Karte und die hat eben dann ja bestimmte Werte da drauf, aber die kriegt dann eben einen Boost, auch einen dauerhaften Boost auf bestimmte Werte, wenn zum Beispiel die Mannschaft in den nächsten 5 Spielen oder in den nächsten 5 Spielen oder sowas insgesamt 10 Tore schießt. So, dann gibt es eben entsprechende Playstyles für die Spieler, die dann eben auf diese Karte noch draufgeklatscht werden. Oder wenn die Mannschaft eben mindestens 2-mal gewinnt oder so weiter, dann gibt es dafür auch nochmal jeweils ein Upgrade drauf. Und so kann das eben auch korrelieren von realen Ergebnissen und halt Virtualität, was nicht nur dazu führt, dass auch dieser virtuelle Markt eben von unterschiedlichen Items da so ein bisschen fluktuiert. Da gibt es auch einen Haufen Leute, die traden einfach nur auf diesem virtuellen Markt. Also es gibt eine relativ große Szene in EAFC, die sich sagt, die kaufen sich das Spiel und die hängen dafür nur in diesen Menüs ab, um nur mit diesen ganzen Karten und Items zu traden. Die spielen das kein einziges Mal, da haben die überhaupt keinen Bock drauf, sondern denen geht es wirklich einfach nur um diese marktwirtschaftlichen Aspekte in dieser virtuellen Welt. Und das ist, ja, zumindest mal so ein Konzept, wenn ne, es eben reale Fußballer gibt und so weiter, die sich denken, ey, ich hätte auch gerne was, wo ich dann mit realen Leuten dann eben mitfiebern kann und so weiter. Solche Items gibt es da auch die ganze Zeit schon. Und das finde ich eine ganz spannende Sache für alle Leute, die davon noch nie gehört haben. Vielleicht ist das ja auch was, wo ihr dann sagen könnt, ey, wenn jetzt sowieso so viel Content gerade reingepusht wird, es gibt vielleicht das Spiel auch irgendwo im Angebot. Man kriegt jetzt auch sehr, sehr viel Gratis-Content da immer hinterhergeworfen. Man muss da wirklich dann nur entsprechende Modi und so weiter spielen und da einfach Spaß dran haben. Dann kann man das auch alles machen. Das ist cool. Da gibt's relativ viele unterschiedliche Modi. Guckt euch das gerne mal an. So. Für jeden was dabei.
Gut, dann kommen wir zum Schluss noch zum Serien- und Filmebereich und reden über die neue Stranger Things Staffel. Ich habe es leider noch nicht geschafft reinzuschauen, aber unser lieber Dennis hat die erste Folge geguckt. Dennis, wie ist sie denn?
Ich habe auf jeden Fall reingeguckt, weil ich dachte, du hättest auf jeden Fall reingeguckt.
Ja, wollte ich auch, aber ja.
Na, dann habe ich mir auf jeden Fall gestern die Zeit genommen und Steve und ich, haben wir das schon mal im Podcast thematisiert oder nur privat? Dass ich nicht so der Stranger Things Fan bin.
Ich glaube, das war mal nach einem Podcast.
Ja.
Meine auch im Podcast, aber ja, kann mich auch irren. Ich glaube, ja, whatever. Erzähl.
Ja, also für mich ist es halt so, ne, ich hol's jetzt noch einmal 30 Sekunden schnell rum. Mir hat Stranger Things Staffel 1 sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Staffel 2 ging dann schon nur noch so. Und ich fand Staffel 3 dann fragwürdig. Also es ist nicht schlecht, ne? Aber es ist halt für mich einfach ein Decline in Sachen Spaß, während ich das gucke. Ich denke aber, dass Staffel 4 genau das ist, was Steve gefallen könnte. Ich habe die erste Folge da gesessen und dachte mir die ganze Zeit,
Drugs and Rock'n'Roll?
Nee, aber das ist halt, es ist halt schon over the top, ne? Also es ist, ich will da jetzt gar nicht groß spoilern, ne? Ich habe zum Beispiel komplett das Gefühl für Zeit in dieser Serie verloren. Ganz offensichtlich sind die ja teilweise jetzt 26, 28 Jahre alt oder so, die Schauspieler. Millie Bobby Brown ist mittlerweile eine Mutter. Und so weiter und so fort. Aber ich kann nicht einschätzen, wie alt die jetzt in der Serie sein sollen. Ich krieg das nicht zusammen. Und das fühlt sich so over the top an, was die da teilweise machen. Also jetzt ganz wirklich der minimalste Spoiler der Spoiler-Geschichte. Es ist zum Beispiel so, dass die einfach, das sind ja noch Highschool-Schüler, ne? Aber die sind dann wie so eine paramilitärische Superorganisation mit richtigen Plänen und Meetings und hast du nicht gesehen. Und das sieht zwar cool aus, aber WTF, die sind doch eigentlich 15, 16 Jahre alt oder so.
Hey, okay, gut.
Und das macht es halt ein bisschen weird für mich. Mhm. Aber da sind schon richtig gute Witze dabei. Die Musik ist on point. Es ist super lustig. Also es sind echt viele tolle Sachen. Ich würde mir nur wünschen, dass es ein bisschen weniger so wäre. Also im Sinne von so over the top. Ich mag es halt eher ruhig.
Okay. Weißt du? Mhm. Also was ich an der Serie so liebe, sind diese ganze 80er Atmosphäre. Also wenn ich Stranger Things gucke, habe ich immer das Gefühl irgendwie, ich gucke die Goonies oder ich gucke einen alten Michael J. Fox Film oder sowas. Keine Ahnung, Back to the Future. Diese ganze Atmosphäre da drin holt mich halt so mega ab und erinnert mich an die Good Old Days. Und ich glaube, deshalb liebe ich die Serie so. Und ich fand zum Beispiel die erste Staffel gar nicht so geil. Ich fand eigentlich die Staffel danach noch geiler irgendwie. Mit diesem Mädchen, was dann irgendwie Lee Mal Neverending Story singt. Das ist alles, das holt mich einfach so. Also bei mir leuchten da die Augen, wenn ich darüber spreche. Und irgendwie muss nicht Spektakel sein, sondern diese Atmosphäre, die sie schaffen herzustellen, das holt mich so krass ab.
Siehst du, ich finde die Atmosphäre in Season 1 ist für mich viel dichter, weil wenn die dann so Klamauk-Sachen machen, die quasi die 80er zelebrieren, dann fühlt sich das für mich halt eher nicht nach Atmosphäre an, sondern jetzt wird hier geforst.
Mhm.
Also das für mich ist das so, ne? Aber dementsprechend, da gehen halt Meinungen auseinander.
Offensichtlich, ja. Ja, keine Ahnung. Ich freue mich drauf. Irgendwie, Dennis sagt schon, da könnte ich Freude dran haben, dann ja. Wollen wir überlegen, ich habe noch 2 Stunden bis SmackDown, vielleicht gucke ich mir gleich noch eine Folge an, vielleicht auch nicht, muss man mal gucken, auf jeden Fall am Wochenende, ich habe da Bock drauf, es sind ja nur 4 Folgen erstmal, ne, ich weiß gar nicht, wie viel sie die Staffel aufgespalten haben, In wie viel, keine Ahnung, 10 oder so oder 12, was weiß ich. Und ist das jetzt Teil 1 oder ist das Teil 1 von 3? Ich hab
die Überblick verloren. Ist jetzt auch mit den Fußballrechten, dass so irgendwo der nächste Teil auf Paramount Plus und der Rest läuft dann irgendwo auf Apple TV oder so?
Ja, nee, ist alles Netflix.
Noch nicht.
Aber ich glaube, das ist Teil, entweder Teil 1 von 2 oder Teil 1 von 3. Mal gucken, wie viele Folgen da noch kommen, aber 4 sind ja erstmal irgendwie für mich als Fan erstmal schon mal ein nettes Leckerli. Ich freue mich drauf. Ja. Könnt ihr mal in die Comments schreiben, ihr Lieben, ob ihr eher Team Dennis oder Team Stevenio seid in dieser in diesem Bereich, ob ihr eher die erste Staffel und dann wird immer schlechter empfindet oder ob ihr so wie ich empfindet, dass es ja, dass Teil Staffel 1 zwar ganz nett war, aber irgendwie für euch erst später richtig richtig gut wurde. Ich vermute, dass mehr auf deiner Seite sind, Dennis, ehrlich gesagt, weil ich sehe es immer in den Comments.
Ich hätte auch vermutet, also ganz ganz subjektiv einfach, dass bei den meisten Serien es eher so drauf hinausläuft, so die erste Staffel von nahezu allen Serien oder so, die ich gesehen habe, fand ich häufig besser als dann die zweite oder gegebenenfalls die dritte. Es gibt schon Ausnahmen davon, aber jetzt bei mir pauschal präsent wären auch eher genau diese Beispiele. Also, ne? Würde ich mal schätzen, das ist in der Wahrnehmung der anderen Leute vermutlich auch so.
Kann so sein.
Meine Statistik, ne? So. Also ja. Wie häufig waren denn weitere Staffeln signifikant besser als zum Beispiel die erste oder zweite? Habt ihr da viele Serien für euch parat? Gut, Dennis garantiert, weil Dennis hat ja eher so oben drin eine Bibliothek aus diesen ganzen Sachen.
Das stimmt.
Boah, wo die zweite Staffel wesentlich besser ist. Office Staffel 2 ist wesentlich besser als 1. Da werden alle davon ausgegangen, dass nach der ersten Staffel das gecancelt
US?
Wird. Ja, US. Breaking okay. Bad würde ich behaupten. Das ist ja für viele ist die erste Staffel so langsam, dass die sich daran halt nicht, ja, sich glücklich sind. Sopranos Staffel 2 ist auf jeden Fall besser als Staffel 1. Was haben wir noch so?
Aber die würden spontan auch mehr Gegenbeispiele einfallen, oder?
Wo es schlechter wird, schon nach einer Staffel?
Mhm.
Nee, ich glaube nicht. Muss ich echt drüber nachdenken.
Das ist ja bei jeder Serie unterschiedlich, ne?
Ja, also beziehungsweise sind wir auch alle
so. Aber ich würde schon sagen, bei den meisten ist es schon so.
Oder vielleicht nicht unbedingt dann die zweite, aber auf Dauer hinweg, ne? Wenn du jetzt sagen würdest, okay, du hast jetzt irgendwie eine Serie, die ist vielleicht 3 oder 4 Staffeln gelaufen, dass du dann sagst, okay, zumindest die qualitativ so dritte, vierte reicht nicht mehr an erste oder vielleicht auch noch zweite heran.
Wie würdest du das denn bei Foundation sehen? Das ist doch eine interessante Frage.
Ich würde bei Foundation ehrlich gesagt auch sagen, dass so die erste Staffel mega war. Die zweite fand ich auch richtig gut. Die dritte ist, aber ich würde sagen, das hat schon, das nimmt ein bisschen andere Dinge an. Also ich könnte mich auch eher damit anfreunden zu sagen, yo, erste, zweite Staffel qualitativ ein bisschen besser als dann dritte jetzt.
Mhm.
Würde ich auch so sehen.
Mhm.
Eine meiner absoluten Lieblingsserien Westworld ist genauso gelaufen.
Oh Gott, die ist so
erste klar. Staffel insane. Du, die erste Staffel Westworld ist wirklich beste Fernsehen, was ich
je gesehen habe. Also ich habe ja die erste Staffel auch gesehen und ich finde, die hatte so zähe Phasen. Das Staffelfinale war wieder bombastisch, aber zwischendurch war das so schleppend, aber das sagen viele, dass sie die feiern. Ja, aber ich fand die in der Mitte wirklich langweilig, die erste Staffel.
Mhm.
Okay.
Sie hat die 80er abgefeiert. Ne?
Ja, genau, weil das auch das Einzige ist, was ich appreciate. Ne? Jede Serie will erstmal darauf
Entschuldigung, gehen, wenn Westworld wenn da Folge 4 einfach Modern Talking aufgetreten wäre, hättest du das geil gefunden. Erzähl mir nichts.
Ja, voll. Also danach geht's ja auch bei den Serien. Ne?
So.
Also, alle müssen 80er sein.
Klar. Oder die Tabulen.
Oh ja, genau. Der Spinner, der gerade irgendwie Russland appreciated und der AfD nach dem Mund redet irgendwie, das ist echt ein Riesentyp irgendwie. Den vergötter ich ja auch. Dieter Bohlen.
Okay. Klingt doch noch dir ein bisschen.
Ja.
Also von der Stimmhöhe.
Ja, alles klar.
Ihr habt Kopfstimmen.
Sonst gibt's nichts an Serien oder Filmen. Ich habe die letzte Woche auch gar nichts geguckt, weil ich einfach so viele andere Sachen gemacht habe.
Wenn ich Freizeit hatte, habe ich nur Ark Raiders gespielt. Und lebe meinen Traum.
Wir haben dich ja live hier auf dem Discord erlebt, wie du spielst irgendwie. Das war schon passt immer. Also ich habe ja so ein Bild von Dennis, irgendwie der Vernünftige, irgendwie der Analytische irgendwie. Und dann hörst du ihn dieses Spiel spielen, wie er irgendwie Leute verarscht und dann tötet und abzieht und dabei diabolisch kichert. Das ist schon ein anderes Bild. Also sieht man mal, dass das Gaming auch irgendwie schlimme Sachen Leuten, aus manchen Leuten
heraus. Ins Gesicht lügt.
Bono hat's auch mit erlebt. Bono, sag du was dazu.
Es war ekelerregend.
Ja, was wirklich.
Der Mann freut sich da hinten und sagt, wirklich, der lügt den einfach 30
Minuten. Hey, let's team, I help you. Und dann, bam, 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 bam.
Völlig die nächste Kiste oder so weiter, ne? Und dann macht er kurz irgendwie seinen Voice-Chat aus, freut sich hier komplett diebisch, weil er genau weiß, ja, Bruder, sobald er
ihn schießt sich gleich im Rücken, ey.
Knallt er das Teil einfach in den Hinterkopf rein.
Aha, das ich ist einfach.
Mein Arsch war das dreckig.
Menschlich verachtenswert.
Ja.
Ich habe jetzt die letzten Tage versucht, die Balance zu halten. Aber
zwischen menschlich verachtenswert oder zwischen was jetzt genau?
Nee, momentan ist es so, ich gehe in eine Lobby rein und wenn der Erste, der mich anschießt, der bestimmt, wie ich diese Lobby spiele. Oh. Wenn der Erste freundlich ist, dann bleibe ich freundlich. Ist der Erste schon unfreundlich, dann ist alles Kill-on-Zeit. Oh. Dann gibt es keine Gnade mehr.
Pauschalurteile einfach wirklich, ne? Also Lynchjustiz virtuell.
Ja, das ist halt wirklich momentan so. Womit ich aufgehört habe, ist das
Rauchen.
Ja, vor 20 Jahren.
Aber Crack auch?
Ja. Okay. Mit Leute halt so ein bisschen verarschen. Das meine ich nicht mehr.
Jetzt verarschen sie richtig.
Weil nee, was ich aber noch nicht mache, lohnt, einfach. Es gibt halt in Arc Raiders so unheimlich viele Utility-Items und du kannst richtige Death-Traps bauen. Das mache ich immer noch. Dass ich mich halt irgendwo hinsetze und da liegen dann halt meine Minen und hast du nicht gesehen, dann gucke ich den Leuten zu, wie sie sterben. Das wird auch weiterhin gemacht.
Oh, und du kicherst dabei auch weiterhin diabolisch wahrscheinlich.
Aber richtig.
Sag mal, seid ihr auch momentan so derbe überflutet von diesem ganzen Black Friday Mist? Du kommst ja nicht drumrum, ne?
Also als jemand, der daran arbeitet, ja.
Ja, gut, aber das ist mal was anderes. Ich meine eher so mit dass auf jeder Seite irgendwie auf die, ja, mega Angebote und ich auf Google News.
SM-Shirts wieder für 5 Euro, ja, klar, ich weiß.
Ja, und auf Google News, wo dann steht, ja, hier die besten Schnäppchen und da kriegst du das und musst du reingucken und die besten Handys. Also du wirst ja totgeschlagen. Ich habe mir dieses Mal wirklich, also ich hab ich überhaupt irgendwas günstiger gekriegt? Das ist ja wirklich sehr, sehr viel Scam, ne? Also auch dieses, ja, voll runtergesetzt und dann guckst du gerade bei Amazon den Verlauf an. War
das auch einfach das Weihnachtsgeschäft? Also war früher das Weihnachtsgeschäft auch so? Das könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr sagen, weil da habe ich jetzt sehr drauf aufgepasst. Nee,
früher war das nicht so, dass es diese extremen Rabatte gab. Okay. Und die Frage ist, sind es überhaupt extreme Rabatte? Das musst du immer, wenn du mal hinterfragst und die Preise checkst, denkst du immer so,
Du, wenn die mit dem, was sie da verkaufen, nicht auch Geld machen würden, würden sie es ja nicht verkaufen.
Also, ja, aber das ist teilweise auch wirklich Kundenverarsche, ne? Zu behaupten, das ist 40% runtergesetzt und dann guckst du den Verlauf an und sagst, ja, das war irgendwie vor 8 Jahren mal irgendwie der Startpreis. So, also, naja.
Also zum Vergleich, ist
ja Grundprinzip von Kapitalismus, oder nicht? Also,
bei vielen Black Friday Sales werden halt 40% des Jahresumsatzes bei sehr vielen Shops verursacht. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr den Screenshot gesehen habt von Christian Wolf, ist ja relativ viral gegangen. Die haben in der ersten Woche.
Der ehemalige Bundespräsident?
Oh, nee. Von More Nutrition. Die haben irgendwie in der ersten Woche 400 noch was 1000 Bestellungen ausgelöst.
Ich dachte, Christian Wolf.
Wenn du dir das so vorstellst, ne? 400.000 Bestellungen More Nutrition, das klingt ja nach Amazon. Oder? So aus dem Kopf heraus?
Die Produkte, ich sag's ja immer mal, der Typ ist, also ich folge ihm ja schon länger. Ich bin ihm jetzt nach, keine Ahnung, 2-3 Jahren entfolgt, weil ich seinen ständigen Beef mit irgendwelchen Leuten nicht mehr ertragen habe. Jetzt hat er sich mit Oliver Pocher angelegt, also jede Woche neuer Beef, wahrscheinlich auch, weil er gemerkt hat, das funktioniert gut. Aber also auf die More-Produkte lasse ich persönlich nichts kommen, weil ich die seit Jahren benutze. Und ja, die sind etwas teurer, aber die sind auch extrem, extrem gut. Ich kann die jedem wirklich nur empfehlen. Muss ich leider so sagen. Das Apple unter den Nahrungsergänzungsmitteln.
Und Christian Wulff folgst du aber noch?
Nee, den. Okay, nee, tue ich nicht.
Dem auch nicht? Das hätte ja sein können, was weiß ich.
Du bist auch hier der neue Maris, oder? Ja, ganz ehrlich.
Ist ein bisschen, ne?
Ein bisschen, ne? Ist schon so, ja.
Okay, liebe Leute, dann möchte ich jetzt an dieser Stelle ankündigen, ab nächster Woche bin ich nicht mehr dabei, ne?
Wow. Oh nein. Kleines Regengesicht.
Aber nehmt euch den Termin auch weiterhin.
Ihr Lieben, wir machen Schluss für heute. Wir haben alles. Wenn jetzt dem Meister Splinter noch ein geiler Folgenname einfällt, dann hätten wir alles geschafft hier heute.
Oh, der Druck.
Was macht eigentlich Christian Wolf? Also was macht der? Also jetzt wirklich ernsthaft. Bundespräsident AD hat da
sein eigenes. Lässt Büro sich von seiner Frau scheiden und heiratet sie immer wieder, irgendwie, um ein bisschen aufmerksam zu kriegen in der Dings. Weiß ich nicht. Ja, komischer Kerl. Ja.
Wohnt der noch
in der sonst, haben wir noch sonst irgendwas Großes gehabt, wo wir inhaltlich drauf verweisen können?
Oh, die Nürnberger Prozesse waren eine lange, lange Episode, aber weiß jetzt nicht, ob das Leute zum Klicken bewegt.
Ja, aber was macht Christian Wulff auch nicht?
Nee.
Gut, dann müssen wir wieder
in Nürnberg treffen.
Bitte?
Vielleicht treffe ich ja Montagnachmittag jemanden in Nürnberg. Weiß ich ja nicht.
Da lassen wir uns irgendwas einfallen, aber so ein kreativer Prozess, ihr Lieben, der dauert ein bisschen Zeit und die haben wir jetzt nicht mehr, weil wir schon bei 1,5 Stunden sind. Wir haben uns im allgemeinen Bereich sehr verquatscht. In diesem Sinne, morgen vor allen Dingen, morgen, aber klar, morgen noch einen Podcast. Nee, nächste Woche in alter Frische. Macht es gut, habt eine schöne Woche und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Nehmt eure Vitamine trotzdem.